Heute Abend bewältige erfolgreich deine Krisen. Ist irgendjemand da, der schon eine Krise mal hatte? Jemand da? Wisst ihr, was Krisen sind? Krisen sind Höhepunkte. Entweder geht's rauf oder geht's runter. So, Krisen sind Höhepunkte. Und wer entscheidet eigentlich, wie es ausgeht? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich lese hier von einem Praktiker in der Bibel. Jakobus war ein Bruder Jesu. Praktisch veranlagt, grundsätzlich ein echter, waschechter Jude, 150%iger Jude, Werkgerechtigkeit und so weiter, sehr praktisch veranlagt. So, und er spricht hier so ein paar Gedanken über Bewältigung von Krisen, von Schwierigkeiten. Wenn ich so die Bibel lese, das biblische Wort für Krise ist Anfechtung. Anfechtung ist das biblische Wort für Krisen. Wisst ihr, wenn ich erfolgreich spreche, das Wort erfolgreich steht nicht in der Bibel. Nicht so, zumindest. In der Bibel steht schon Erfolg. Josua zum Beispiel 1, Vers 9. Wenn du Tag und Nacht an meine Worte denkst und so weiter und in deinem Herzen bewegst, dann will ich dir Erfolg schenken auf der ganzen Linie. Da wirst du immer Erfolg haben. Also in der neuen Übersetzung steht Erfolg. In der alten Übersetzung heißt Segen. Also für die alten Segen und für die moderneren, fortschrittlicheren und gebildeteren neue Rechtschreibung und so weiter, da ist Erfolg. So, und genauso heute hier, wenn ich von Krisen spreche, dann ist es Anfechtung. Du wirst angefochten, du kannst also runtergezogen werden oder anfachten. So nach oben gezogen werden, Feuer fangen, Flamme fangen, begeistert werden, vorwärts mit der Sache gehen. Jakobus Kapitel 1 lese ich Vers 2. Da heißt es, seid voll Freude, wenn ihr Krisen habt. Ja, das steht drin. Wirklich, seid voll Freude, jubiliert und jauchzt, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. Und es wird nichts mehr bei euch fehlen. Es wird bei euch an gar nichts mangeln. Also wir sind zum Erfolg bestimmt. Und wir sollten sogar freuen, wenn uns was passiert. Aber wir deutsche Christen, wir sind Slalombeter. Wisst ihr, was wir machen? Wir beten uns an den Problemen vorbei. Statt auf die Probleme zuzugehen, schnappen, mitnehmen, mitreißen, entwurzeln, ausreißen und dann mit vollen Händen nach Hause kommen. Guck mal, was ich gewonnen habe. Aber wir beten uns immer an die Probleme vorbei. Gott hat mir ein Bibelwort oder einen Impuls einmal in einem Gottesdienst gegeben. Probleme sind der Stoff, aus dem Zeichen und Wunder bestehen. Probleme sind der Stoff, aus dem Zeichen und Wunder bestehen. Also, und wir wollen Zeichen und Wunder. Also, wenn du nicht Zeichen und Wunder haben willst, dann bitte, dann bete auch nicht darum, denn wenn du Zeichen und Wunder erbittest, kriegst du nur Probleme zuerst mal geliefert. Die Nuss musst du knacken. Genau das ist es. Die Nuss musst du knacken und dann kommst du zur Sache, zum Kern und dann erlebst du die wunderbaren Dinge Gottes. Gut, also, das hat Auswirkungen, die... Seid voll Freude, wenn das passiert, denn euer Glaube wird geprüft, Ausdauer wird geprüft und dann werdet ihr das Werk vollenden und untadelig sein. Dann Vers 12, wiederum so komisches Wort. Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott versucht. Ich werde von Gott versucht. Nein, denn Gott kann nicht in die Versuchung jemand hineinkommen lassen, Böses zu tun. Und er führt auch, wenn einer hineingerät in die Versuchung und Böses tun sollte, der Herr wird ihn schützen und bewahren. Und ihn bewahren vor dem Straucheln. Also die Krise ist da, die Versuchung geschieht in unserem Leben, aber Gott beschützt uns. In der Krise hat Gott immer seine schützende Hand. Gott gibt uns nicht auf. Bewältige erfolgreich deine Krisen. Grundsätzlich, jedes Kind Gottes erlebt Krisen. In Römer Kapitel 8, 28, dieser schöne Vers, den solltest du auswendig lernen, Tag und Nacht aufsagen, davon träumen, denen, die Gott lieben, werden. Ja, Leute, ihr sagt es. Alle Dinge, die Ehescheidung, Haus brennt ab, Autounfall, Arbeitslosigkeit, Krankheit, was noch? Alles, was denkt ihr nur das Schlimmste aus? Alles wird mir zum Besten dienen. Kannst du dir das vorstellen? Alles soll mir zum Besten. Dass das Gute mir zum Besten dient, ist selbstverständlich, keine Diskussion darüber. Aber das andere, Pannen, Pleiten und Pech, dass das mir zum Besten dienen soll, da muss ich schon verrückt sein, um das zu glauben. Aber das sind wir. Wir sind versetzt an himmlische Orte und wir glauben an den Sieg Jesu. Krisen, egal welche Krisen es auch sein mögen, Persönlichkeitskrisen, jeder hat Persönlichkeitskrise, so jeder hat so seinen moralischen, hast du noch nie einen moralischen gehabt? So das, jetzt möchte ich sterben, lieber Gott. Also ich will nicht mehr länger leben, das Leben hat keinen Sinn für mich. Ich bin lebensmüde, Persönlichkeitskrisen, also wir sind in der Entwicklung, die Lebenskrisen gehören dazu. Plötzlich wachst du aus den Kleidern raus und dann gibt es Spannungen. So, als du noch 1,50 Meter warst, das war noch okay, aber dann bist du jetzt inzwischen 1,75 Meter geworden. Da kannst du die alten Kleider von damals nicht mehr tragen. Die passen dir nicht mehr. Da sind die Hosen zu kurz. So, du bist herausgewachsen, wir wachsen. Und alles, was wächst, gerät in der Krise. Wir müssen uns von dem alten, bisherigen trennen. Ehekrisen gehören auch zum Leben dazu. Die Ehekrisen. Du glaubst bei Pastoren, da raucht's nicht. Weißt du, was wir machen, wenn es bei uns raucht? Wir machen die Fenster zu. Ganz einfach. Kein Problem. Fenster zu machen. Aber bei uns, da raucht's ja überall mal. Und da passieren mal Dinge und so weiter. Wir sind ja Menschen, wir müssen ja zusammenfinden, zusammenleben. Es sind Krisen. Wir entdecken einander. Wenn ich junge Leute traue, und bevor ich sie zum Altar führe und den Segen spreche, habe ich immer eine Frage, stelle ich in der Besprechung, habt ihr euch schon gestritten? Nicht, habt ihr euch geliebt oder habt ihr euch lieb, sondern ich frage die jungen Leute, habt ihr euch schon gestritten? Drückt man eine Tomate, mal so richtig kräftig drücken, dann merkst du, wie stark sie ist. Drückt man eine Tomate, so, weißt du, waren wir schon mal unter Druck? Wie reagieren wir unter Druck? Weißt du, so, wenn wir verliebt sind und nett sind und so weiter, da schöne Miene abzugeben ist okay, aber wenn wir unter Druck geraten, wie reagiert man unter Druck? Da zeigt sich, wie stark ich bin. Kann ich aushalten? Was halte ich aus? Und wie viel halte ich aus? Familienkrisen, die gibt es auch. Wirtschaftskrisen, Gemeindekrisen gibt es auch. So in christlichen Gemeinden, da knackt und knastert und knirscht es, auch in christlichen Gemeinden. Die meisten Leute, die haben ein ganz falsches Bild von der Gemeinde. Jemand rief mich vor geraumer Zeit hier an und fragte mich, sind Sie eine vollkommene Gemeinde? Ich habe gesagt, nee. Also ich muss vorneweg sagen, wir sind keine vollkommene Gemeinde. Die gibt es wahrscheinlich in Berlin nicht. Die wird es hier in ganz Deutschland nicht geben und wahrscheinlich auf der ganzen Welt gibt es nicht. Nicht einmal die Gemeinde in Jerusalem war vollkommen. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Alle haben irgendwo einen Macken. Überall menschelt's. Überall kriselt's. Es gibt keine vollkommene Gemeinde auf dieser Erde. Wer das sucht, ist auf dem Holzweg. Also hier bist du dann mit Sicherheit falsch am Platz, weil wir keine vollkommene Gemeinde sind. Wir bemühen uns, wir geben uns dem Herrn hin, wir lieben den Herrn, ja, aber wir machen Fehler. Und jedes Mal, wenn ein Fehler passiert, entsteht eine Krise. Glaubenskrisen gibt es auch. Also du siehst, da gibt es eine ganze Menge von Krisen, was so ein Mensch durchmachen muss. Glaubenskrisen, verstehe Gott nicht. Warum hört er mich nicht? Ich schreie schon so laut, singe schon so viele Chorus, ich kann schon bald das ganze Liederbuch auswendig und passiert gar nichts. Bete schon 7 Stunden, nichts rührt sich. So, was ist mit mir los? Und du kommst in Glaubenskrisen. Und wie bewältige ich Glaubenskrisen? Und da liest du uns eine Bibelstelle, da hast die Grete im Hals. Verstehst das Wort nicht mehr und kannst nicht mehr schlucken. Und hast dich irgendwo verschluckt, irgendetwas hast du gesehen, was nicht so war, oder hier steht es geschrieben und die Wirklichkeit ist total anders. So, das verursacht Krisen. So, die Bibel sagt so und die Wirklichkeit zeigt dir so. So, und dann kommst du in eine Glaubenskrise. Dann gibt es noch Gesundheitskrisen, dann gibt es noch Geschichtskrisen, Endkrisen, Weltkrisen und was so alles ist. Voltaire hat einmal einen ganz schönen Satz geprägt, er sagt, viele Menschen sind klug, die einen vorher und die anderen nachher. Vor der Krise. Das ist eigentlich Krise. Die einen sind vor der Krise klug, die wissen ganz genau, wie man das macht und managt, und die anderen sind nachher klug. Wenn ich das Evangelium predige, und wisst ihr, ich möchte wahrhaftig sein, ich möchte euch sagen, liebe Geschwister und Freunde, wenn ihr Jesus nachfolgt, hat uns nirgendwo ein krisenfreies Leben versprochen. Wer das euch verspricht, ist ein Lügner, ein Gauner, der ist ein Sektenprediger. Die Sekten sagen, wenn du zu uns kommst, ist alles wunderbar, im Butter, da ist alles herrlich, nur Sieg, nur Herrlichkeit und so weiter. Nein, ich sage euch, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Durch viele Kämpfe, durch viele Versuchungen, durch viele Krisen, durch viele Anfechtungen müssen wir in das Reich Gottes gehen. Im Gegenteil, Jesus hat uns ein krisenvolles Leben versprochen. Er hat gesagt, also ihr kriegt eine Ohrfeige, hat er gesagt. Und wenn euch einer auf die eine Backe haut, bietet ihm die andere Backe an. Oder ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe und seid klug und ohne falsch. Also ich möchte das arme Schäflein nicht sein, der jetzt durch ein Rudel Wölfe hindurch muss. Aber der hat gesagt, seid klug, also schlagt euch durch, löst das Problem. Also, und das ist eigentlich das Leben. Der Herr schickt dich durch die Hölle. Geh durch das Rudel der Wölfe hindurch. Er sprach von Verfolgung, von falschen Propheten, von Gefahren in der Endzeit und von der Verführung. Von all diesen negativen Dingen sprach er, als er über das Christentum, Jüngerschaft und Nachfolge sprach. Er hat sogar gesagt, man wird euch ins Gefängnis werfen, man wird euch zu töten versuchen, man wird euch auseinanderreißen, aber sorgt euch nicht, es wird euch immer gegeben werden. Im richtigen Augenblick wird euch das richtige Wort gegeben werden. Also Jesus erlaubt uns, und das ist sehr wichtig, dass du das begreifst irgendwann in deinem Leben. Er erlaubt Krisen in unserem Leben. Gott erlaubt Probleme in unserem Leben. Gott erlaubte die Sintflut. Gott erlaubte für Daniel die Löwengrube. Gott erlaubte für die drei jüdischen Männer den Feuerofen. Gott erlaubte für die Israeliten, dass sie plötzlich von einer ausweglosen Situation standen. Rotes Meer vor ihnen, Berge links und rechts neben ihnen und die Ägypter, die Pharaonen, der Pharao hinter ihnen. So, in solch einer ausweglosen Situation bringt Gott selbst höchstpersönlich uns hinein, damit wir Gottes Herrlichkeit erleben. Damit wir erleben, was Gott kann, was er schafft. Gott erlaubt, dass wir ganz schwach werden. Gott erlaubt, dass wir am Ende sind mit unserem Latein, dass wir nicht mehr weiter wissen. Und dann in dieser Situation zeigt er uns jetzt nicht mit Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist, was ich durch euch Schwächlinge, Feiglinge, Angsthasen, was ich mit euch alles machen kann. Er zeigt seine Macht, er demonstriert. Eigentlich du und ich komme mir manchmal wie im Theater vor. So, der liebe Gott macht so sein Theater und unsere Geschichte hat immer ein Happy End. Das ist das Schöne am Christentum. Alle meine Lebensgeschichten haben ein Happy End. Gott hat so, er ist der Regisseur der ganzen Sache. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat das Stück für dein Leben geschrieben. Und er lässt uns in Sachen hinein und wir sind ein Schauspiel. Die Heilige Schrift sagt, wir sind ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt und vor der sichtbaren Welt. Gott erlaubt Konflikte in unserem Leben. Stell dir mal vor, der Herr Jesus sagt seinen Jüngern so, steigt ins Boot, fahrt rüber auf die andere Seite. Ich will euch also von der Heiligen Schrift an vielen Beispielen demonstrieren, damit ihr nicht entsetzt seid. Ei, ich habe solche Schwierigkeiten, solche Anfechtungen. Ich muss ein ganz schlimmer Mensch gewesen sein im früheren Leben oder im jetzigen Leben, in welchem Leben auch immer. Ich muss was ganz Schreckliches begangen haben, meine Vorfahren, die müssen wirklich Verbrecher gewesen sein, was ich alles jetzt so ertragen und erleiden muss. Quatsch alles. Glaubt mir das? Das ist alles Unsinn. Der Herr Jesus erlaubt Dinge, um durch uns und an uns zu demonstrieren, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Da sagt er auch seinen Jüngern, fahrt rüber auf die andere Seite. Wenn irgendjemand Wetterbericht kannte damals und wusste, was für Wetter kommt, war der Herr Jesus Christus. Er hat den Luftdruck schon gespürt und die Luftfeuchtigkeit wahrgenommen. Er wusste, ein Sturm kommt, ein ungewöhnlicher Sturm. Und er schickt seine Jünger mitten im Sturm hinein und sagt, so, fahrt los. Und dann mitten im Sturm, die rudern, die kämpfen und so weiter, haben ihre Krise. Die verzweifeln, verzagen schier mit ihrem Kämpfen und Ringen. Und dann kommt der Herr und spricht ein Wort und der Wind legt sich. Und sie lernen neu zu staunen, sich zu wundern und zu sagen, wer ist das dem Wind und Wetter gehorcht? Jesus lehrte seine Jünger also, wirklich mutig zu sein, das Leben so nehmen, wie es kommt. Früher gab es einen Schlager. Irgendjemand hat es gesungen, ich weiß es nicht. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Eigentlich das ist, was unser Christentum ausmacht. Nimm das Leben, wie es kommt. Sei gar nicht so wählerisch. Sei gar nicht so kleinkariert. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Meistere erfolgreich deine Krisen. Und du kannst es nur machen, wenn du die Stunden nimmst, wie sie kommen. Egal, gute Stunde, komm her, Stunde. Heute ist Geburtstag, wird gefeiert, du bist auch wieder ein Geschenk. So, nimm die Stunden, wie sie kommen. Selig ist der Mann, habe ich gelesen, der die Anfechtung erduldet. Nachdem er es bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat all denen, die ihn lieben. Wenn ich dann weiter so lese. Also, du musst die Dinge austragen in deinem Leben, was Gott in deinem Leben verwirklichen will. Denn Gott hat mit jedem von uns einen großartigen Plan. Du bist geboren, um Gott zu verherrlichen. Du bist für den Thron bestimmt. Deine Bestimmung ist der Thron Gottes. Nicht so, dass du gerade so durchkommst durch das Leben. Nein, Gottes Bestimmung für dein Leben ist, du sollst ihn loben und preisen eines Tages an seinem Thron. So, und diese geistliche Reife, da bekommst du die Krone des Lebens. Mit weniger darfst du dich nicht zufrieden geben. Meine Frau hat jetzt diese Tage so ein schönes Wort bekommen von Gott. Sie hat auch gebetet und nachgedacht. Und dann hat sie das Wort bekommen, wer eine eiserne Krone tragen kann, der kann nachher auch eine goldene Krone tragen. Finde ich toll. Wer die eiserne Krone jetzt des Leides, der Schwierigkeit, der Probleme, der Bedrückung, der Kümmernisse tragen kann, der kann nachher auch die goldene Krone spielen tragen. Aber die eiserne Krone, die hat Anpassungsschwierigkeiten. Sie drückt uns. Sie hinterlässt Spuren vielleicht jetzt mal in unserem Leben. Du lernst diese Theologie des Glaubens, des siegreichen Glaubens, nicht von heute auf morgen. Sondern du lernst, indem du dich bewährst, indem du lernst, überleben. Gott hat mir ein Wort einmal gegeben hier in der Gemeinde. Vergiss die verlorenen Schlachten. Vergiss die verlorenen Schlachten. So viele Leute denken, jetzt habe ich verloren. Weißt du, der Krieg ist noch nicht zu Ende, wenn du eine Schlacht verlierst. Der Krieg geht weiter. Und es geht nicht um dass du jetzt mal einen Rückzug machen musst oder mal eine Niederlage, eine Schlappe erlebst und eine Panne erlebst. Du erlebst sehr viele Pannen und trotzdem kommst ans Ziel. Und wir müssen lernen, auch mit Pannen ans Ziel zu kommen. Wie auch immer. Wer eine Reise tut, früher, heute ist Reisen ja gar kein Problem mehr, aber früher, wenn die Deutschen nach Rom wollten, zum Vatikan und Segen beim Papst sich abholen, da mussten sie über die Alpen. Da haben sie meistens, bevor sie loszogen, ein Testament gemacht. Denn die wussten nicht, ob sie über die Alpen nochmals zurückkommen. Heute, da fährt man die Schnellstraße, Brennerautobahn oder irgendein Tunnel und dann ist man drüben. Aber früher, da war es nicht so, da hat man ein Testament gemacht. Und da gab es viele Pannen, viele Schwierigkeiten auf solcher Reise. Heute auch noch, wenn man eine lange Reise tut. Und wir müssen unser Leben als Ganzes sehen, nicht nur so eine Augenblicksgeschichte, gerade jetzt. Es ist nicht ausschlaggebend, was vor Augen ist. Und der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Wir sollten mal von oben unser Leben betrachten, vom Ziel her leben. Und wenn du vom Ziel her lebst, dann wirst du merken, das war notwendig, dass dieses Ding, sonst wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Weißt du, wann die größten Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit gemacht worden sind? Immer in Krisenzeiten. Da wird der Mensch kreativ. Wenn alles so im Trott, in der Routine ist, alles läuft so wie bisher, na ja, Halleluja, Amen, preis Gott, oh, Amen, Gloria, Halleluja. Und es geht so, aber plötzlich fällt Strom aus. Ich erzähle euch eine ganz kleine, nette Geschichte, damit ihr euch innerlich aufwärmen könnt. Wir haben einen Bruder in unserer Gemeinde Gottes, in unserer Bewegung, der hat vor 30 Jahren in Jugoslawien gepredigt. Und in Jugoslawien damals ist zwischendurch auch mal Strom ausgefallen. So, und er hat seinen Umriss ja auswendig gekannt und hat einfach Strom ausgefallen. Er wusste, hier fällt ja ständig Strom aus bei uns. So, und der Strom ausgefallen, aber hat weitergepredigt. Und da saß seine Frau im Gottesdienst und er predigt weiter und macht die Augen auf. Die ist eingeschlafen, macht die Augen auf. Alles dunkel. Er sagt, Geschwister, betet, ich bin blind geworden. Weitermachen. Nicht groß sich aufhalten, wenn es Strom ausfällt. Aber weißt du, wenn jemand schläft, was ist jetzt los? Und wir sollten uns wirklich an Oberflächlichkeiten oder Dinge, so nebensächliche, belanglose Dinge nicht stören. Strom ist ausgefallen, ja gut, dann wird man halt vielleicht heute fasten oder heute nicht kochen oder was wir auch sonst. Einfach mit jeder Situation. In der Heiligen Schrift sagt Paulus, ich habe alles gelernt, ich kann beides. Christen sind Menschen, die alles können, sind Alleskönner. Die können mit jeder Situation zurechtkommen. Haben und nicht haben, sein und nicht sein. Glückselig ist der Mann, der das alles überlebt, erträgt, erduldet, der Bewährte. Der Jakobus schreibt hier in der Bibel, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, es ist um Krankengebet. Als ich das gelesen habe, das Gebet des Gerechten vermag viel, da habe ich gedacht, was heißt das? Wer ist eigentlich ein Gerechter? Und dann habe ich im Original nachgeguckt, was steht im Original eigentlich? Wie heißt es da, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist? Und dann, ich bin geschockt, was ich da gelesen habe. Und da heißt es, das Gebet des Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Bewährten, da wird Elia angeführt. Elia war ein bewährter Mann. Der hat sich bewährt bei den Raben, sich von den Raben versorgen lassen, der hat sich am Bach bewährt, hat sich bei der Witwe bewährt. Und Elia wird so als Beispiel angeführt in diesem Textwort, dieser Bewährte, nicht nur gerecht. Gerecht bin ich in 5 Sekunden. Oder selbstgerecht kann ich auch so von selber werden, brauche ich niemanden dazu. Aber bewährt, der durchgegangen ist und der muss nicht laut beten. Elia hat 54 Worte gesprochen, dann hat sich der Himmel aufgetan und der Regen fiel. Also das Gebet eines Bewährten vermag viel. 54 Worte, brauchst gar nicht viel. Sein Gebet ist nicht mal so lang wie das Vaterunser. Und er betete und Gott hat den Himmel geöffnet. Wir müssen lernen, das Geheimnis der Bewährung zu erfahren und zu erleben. Gott will, dass wir Spannungen ertragen. Und zum Leben gehört Spannung. Spannung, Entspannung. Spannung, Entspannung. Wie sieht das Leben aus? Spannung, Entspannung. Begreife das in deinem Leben. Wenn du das begriffen hast, du kommst in eine Spannung hinein, sagst wieso, weshalb, warum und dann, aha, deshalb, deswegen. Spannung, Entspannung. So, wenn ich könnte jetzt eine ganze Menge Bibelstellen euch anführen, aber ich möchte nur ein paar Gedanken ganz schnell für die, die zu Hause nachlesen wollen. Wir haben die Erlösung und das ist wahr. Epheser 1, Vers 7 oder Kolosser 1, Vers 14. Wir haben die Erlösung und gleichzeitig nach Römer 8, 23. Wir erwarten die Erlösung. Wir haben die Erlösung, die haben wir in unseren Händen drin. Wir haben das uns zugeschrieben, die steht uns zu. Und auf der anderen Seite erwarten wir die Erlösung. Oder wir haben das ewige Leben und dann sagt uns Johannes Kapitel 3, Vers 36 oder 2. Timotheus 6, Vers 12. Wir ergreifen das ewige Leben, also sowohl als auch. Beides mit diesem Widerspruch. Wir haben zwei Seelen in unserer Brust irgendwie. Das ist unser Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir sind Söhne Gottes und wir erwarten die Sohnschaft. Römer 8, 23. Wir sind schon im Reich Gottes oder dann auf der anderen Seite, wir gehen in das Reich Gottes. Also wir sind versetzt an himmlische Orte und letztendlich sind wir auf dem besten Weg dorthin. Kannst du mit diesen zwei Dingen leben? Wir genießen das Jetzt und doch zugleich das noch nicht der Erfüllung. Das gehört zum Christenleben dazu. Wir haben das Angeld, die Anzahlung, den Unterpfand und wir warten das Ganze. Also wir haben schon einen Teil, aber noch nicht alles. In diesem Spannungsfeld sind, oder bei der Taufe, wir sind gestorben, wir sind begraben und dann, wir töten unsere Glieder ständig. Wir sind ständig in einem Prozess drin, der Entwicklung des guten Kampfes. Wir sind neue Menschen, auf der einen Seite nach der Bibel, Kolosser 3, Vers 10, wir sind neue Menschen und dann im gleichen Vers, Kolosser 3, Vers 10, wir werden erneuert von Tag zu Tag. Das ist doch verrückt, wenn das jetzt jemand liest, dann sagt er, die Bibel ist voller Widersprüche. Aber das ist das ganze Leben. Das ganze Leben ist auch voller Widersprüche. Und das Geheimnis unserer Krisen ist, wie meistere ich jetzt diese Krise? Wie kriege ich diese Dinge zusammen? Den gemeinsamen Nenner beim Bruchrechnen.
Das ist so wichtig. Und dann muss ich multiplizieren und multiplizieren und so weiter. Und dann komme ich auf diesen gemeinsamen Nenner. Und der Glaube lebt diese Spannung voll aus. Und wer das nicht gelernt hat, die Spannung auszuleben, die Spannung zu leben. Wir sind in Christo, auf der einen Seite Johannes 17, Vers 11. Und wir sind doch noch in der Welt. Wie verhält sich das? Christen, ich habe gestern gesagt, Christen sind Schnorrer. Heute sage ich, Christen führen ein Doppelleben. Ich führe ein Doppelleben. Ich bin zwar hier, ich habe bis 1991 habe ich doppelte Staatsbürgerschaft gehabt. Ich war Bürger der Sowjetunion und war Bürger der Deutschen Bundesrepublik und habe noch meine Karte für die USA gehabt, so wenn es irgendwo mal brennt, dass ich ganz schnell irgendwo mich verdrücken kann. Eigentlich lebte ich in drei Welten irgendwo zu Hause. Also auf jeden Fall nach Russland, wenn ich dort hingegangen wäre, die hätten mich gleich in die Armee gezogen. Und nach Afghanistan geschickt oder sonst wohin zu der Zeit. Ich habe zwei Staatsbürgerschaften gehabt. Und es gibt manche, bis zum 18. Lebensjahr, da gibt es junge Leute, die sind Amerikaner und sind Deutsche. So zwei Staatsbürgerschaften. Und genau das ist es, was wir als Kinder Gottes haben. Wir haben zwei Staatsbürgerschaften. Wir sind zwar Bürger der Deutschen Bundesrepublik oder was sonst auch noch immer. Und gleichzeitig sind wir Bürger des Himmelreichs. Diese Spannung. Jetzt, wir haben uns entschieden, was wir wollen. Wir wollen, das ist unsere Heimat eigentlich. Aber ich muss jetzt hier unten leben und ich muss handeln und reagieren und so weiter. Wir sind im Geist, Römer 8, Vers 9, und doch leben wir noch im Leibe, der Körper. Also wenn ich im Geist wäre, würde ich fliegen. Aber das kann ich leider noch nicht. Ich bin noch im Leibe. Wir sind dem Tod überlegen, auf der einen Seite, 2. Korinther 4, Vers 11, dem Tod überlegen und doch dem Tod verfallen zugleich. Wir sind fertige, wir sind vollkommen auf der einen Seite, von Gott aus gesehen vollendet, da gibt es gar nichts mehr. Und auf der anderen Seite sind wir Harrende und Wartende. Und jetzt fällt einer vielleicht noch vom Glauben ab und sagt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich glauben sollte. Aber ich will dir sagen, das ist die Krise, in der wir geraten. Und das kristallisiert sich. Wenn wir jetzt mit Gott leben, kristallisiert sich die Sache mehr und mehr raus, auf welche Seite wir mehr zugeneigt sind. Auf diese Seite des Todes oder auf die Seite des Lebens. Wir sind auf der einen Seite ausruhende, entspannte, glückliche Gotteskinder. Und auf der anderen Seite, Hebräer 4, Vers 3 und 10, eilende, davonlaufende. Wir rennen ständig davon. Auf der einen Seite ruhen wir in Gott, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann ist es mir wohl, 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 wohl. Und auf der anderen Seite, weg, 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 fort. Diese Spannung. Und wenn wir das Ganze sehen, entdecken wir große Geheimnisse. Ich will euch erlösen, sagt Gott zu Israel, 2. Mose 6, Vers 6. Ich will euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Und Krisen sind nichts anderes wie Gerichte. Wir werden ausgerichtet. Gerichte, ich werde vielleicht am Samstag darüber sprechen. Ertränke deinen Pharao. Wir werden durch Gerichte, durch Katastrophen befreit. Du sagst ja, wie bitte? Katastrophen. Jeder Krieg, Europa hat sich so schnell verändert, konnte sich nur deshalb so schnell verändern, weil sie zwei Weltkriege hinter sich gebracht haben. Die Weltkriege haben die Landkarte total verändert. Wir hätten Jahrtausende noch gebraucht, um viele Dinge hier in Europa zu verändern. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist dahingestellt. Ich will nur, um Veränderung zu erreichen. Kriege, Katastrophen schaffen ganz schnelle Veränderungen. So, und Gott beeilt sich, also mit ausgestrecktem Arm lässt er Dinge in unserem Leben geschehen, damit er das Beste aus unserem Leben macht. Damit wir von vorne anfangen. Und das hat einen Segen, von vorne anzufangen. Für manche ist es eine Katastrophe, immer wieder von vorne anzufangen. Aber unsere deutsche Wirtschaft hätte sich nie so gut entwickeln können, wenn wir nicht den Zweiten Weltkrieg gehabt hätten. Ganz neu an. Oder wenn ich jetzt im Osten anschaue, die Westindustrie, die fahren mit ihren alten Maschinen. Im Osten fangen sie mit neuen Geräten an. Wenn man schon sich einrichtet, wenn man was neu anfängt, dann richtig. Mit den modernsten Computer und technischen Mitteln. So, da kann man ganz neu anfangen, wenn man Schrott hat. Wenn man diesen Schrott hinter sich bringt. Dann kann man ganz neu anfangen. Krisen sind eigentlich unsere Chancen. Das
ist nicht Katastrophe als solches, wenn wir es richtig verstanden haben. Die Erschütterung, die über unser Leben kommt, die rüttelt, weckt uns auf, erschüttert uns auf der anderen Seite und gleichzeitig fängt sie an uns zu arbeiten. Ich will euch mit ausgestrecktem Arm und durch Gerichte erlösen. Also wenn du jetzt um Herr, erlöse mich von dem Bösen betest, solltest du eigentlich nicht beten, denn weißt du, dann fängt an Gott zu arbeiten. Erlöse mich von dem Bösen, dann fängt er an zu rütteln, damit diese trockenen Blätter abfallen. Da kommt ein Sturm und der fegt die ganzen dürren Äste von deinem Leben weg. Du betest, Herr Vater Gott, mach mich Jesus ähnlicher. Du weißt gar nicht, was du bittest. So genauso, Vater, vergib mir, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genauso, viele Christen wissen nicht, was sie bitten. Herr, mach mich dir ähnlicher. Weißt du, was dann passiert? Dann wirst du in die Wüste geführt. Damit hat Jesus angefangen. Puh, das ist heiß, das ist der Teufel. Und der Teufel kommt zu Jesus, dann hungert es ihn. Wenn du bittest, Herr, mach mich dir ähnlicher, dann gehst zuerst in die Wüste. Dann geht's ans Kreuz, ans Eingemachte. Ja. Dann geht's an die Geißelung. Herr, mach mich ähnlicher. Also, wenn du solche Gebete sprichst, ich bete nicht mehr, Herr, mach mich dir ähnlicher. Das macht er von selber. Das Leben, es begibt sich. So, ich ringe nicht mehr daran, Herr, mach mich ähnlich. Aber manche Fromme tun das, die wollen dem lieben Gott noch nachhelfen, damit sie schneller heilig werden. Er macht es, wenn du es willst. Aber dann diese Probleme, diese Krisen kommen dann und du wunderst dich, wo sind die Krisen her? Aber wenn jetzt so eine Krise auf dich zukommt, wenn Gott jetzt von selbst, das Leben von selbst an dir arbeitet, und ich möchte sagen, Gott weiß, wann es dran ist. So, wenn das Baby aus den Windeln gewachsen ist, kriegt es Strampelhosen. Oder dann andere Kleider. So, er weiß jetzt, wenn du neu eingekleidet wirst, Ostern. Früher war es Ostern, aber neue Garnitur bekommen, neu eingekleidet worden. So, jetzt kommt die Frühlingsgarderobe. So, jetzt bist du ausgewachsen, jetzt hast du dich entwickelt. Jetzt bist du aus dem Ei geschlüpft. Weißt du, aus dem Ei schlüpfen, das ist auch ein Kampf. So ein Küken, das muss ich herausarbeiten. Das ist ein Kampf für so ein Küken. So, und Christen schlüpfen aus dem Ei heraus und sie entwickeln sich ein neues Leben und eine neue Dimension des Lebens. Thema für Sonntag. Wer mit Kraft ausgestattet werden will, der muss zuerst einmal Zeiten des Drucks erleben. Du sagst, Gott, gib mir Kraft. Du kriegst Kraft, aber dann sagt der Herr so, wir trainieren jetzt mal. Und ich hab eines erlebt, dann kriegst du einen Trainingspartner. Und weißt du, wer? Leibhaftige. Du kriegst einen Leibhaftigen. Der Teufel ist der Trainingspartner für die Kinder Gottes. Das ist ein guter Kerl. Du musst mit ihm trainieren. Du musst mit ihm aufnehmen. Das ist unser Trainingspartner, Geschwister und Freunde. Ja, die meisten Leute, die sagen, für was ist der Teufel in dieser Welt überhaupt gekommen? Was hat er angestellt? Gott hat ihn übrig gelassen für dich und mich, damit wir trainieren können. Wir sollen nicht nur mit dem Ball das so, sondern wir müssen wirklich mit einem, ja, auf unserer Ebene aufnehmen. Der ist auf unserer Ebene. Der, mit dem müssen wir aufnehmen. Und dann trainieren wir uns. Und du willst Kraft haben. Und du kannst nur Kraft entwickeln, wenn du trainierst. Ohne Training. Auch ohne geistlichem Training wirst du nicht weit kommen. So wichtig. Dann erlebst du so die Zeiten der Spannung. Du wirst verfolgt, wirst gejagt. Aber dann entwickelst du eine geistliche Geschwindigkeit, ein geistliches Tempo. Du wirst herausgefordert. Und deshalb heißt es in der Bibel, du sollst nicht deine Freunde lieben, sondern deine Feinde lieben. Deine Freunde, die schmeicheln und sagen, süß, nett, lieb und so weiter. Aber dein Feind sagt dir immer die Wahrheit. Dein Feind korrigiert dich. Und dein Feind fordert dich heraus. Und vor dem Feind musst du dich ständig in Acht nehmen. Der größte Segen für dein Leben ist dein Widersacher. Alle großen Genies wären nie Genies geworden, wenn sie nicht jemanden gehabt hätten, der sie so herausgefordert hätte, so an denen sie sich gerieben haben. Jakob Böhme, der Mystiker, der hat einen Schriftsteller, einen Kritiker gehabt, einen Richter hieß er, der hat über ihn einmal gesagt, das war der Treibhammer Gottes für mich. Der Treibhammer Gottes, so dieser Grobschmied. Das war beim Grobschmied. Das war der Treibhammer Gottes. Ohne den wäre ich nicht das geworden, was ich geworden bin. Ohne dem wäre ich nicht geworden, das, was ich geworden bin. Krisen. Vielleicht ist dein Ehemann so dein Treibhammer, deine Ehefrau, deine Kinder. Jeder hat so seinen Treibhammer irgendwo zu Hause liegen in der Werkstatt. So ein Treibhammer, der dich da einfach so herausfordert. Kannst ja eigentlich sehr in Frieden leben, aber sobald diese Person dir über den Weg läuft, ist schon passiert. Schon passiert. Alles schon gelaufen. Der Tag schon gelaufen. Du musst nur den Chef sehen oder die Sekretärin oder den Kollegen, für den du gebetet hast vorhin. So, und plötzlich ist, ja, steht die Welt Kopf. Aber du willst erleben, Herr, Kraft. Und du willst erleben, Glauben. Was ist der Glaube überhaupt? Und weißt du, was Gott mit deinem Leben dann macht? Er führt dich an die äußersten Grenzen. Er fordert dich heraus, wenn du Glauben erleben möchtest. Herr, gib mir mehr Glauben. Wisst ihr, wir wissen manchmal gar nicht, warum wir bitten. Wir beten die Probleme herbei. Wir beten die Probleme herbei. So, Herr, gib mir mehr Glauben. Und der Herr sagt, Kind, das ist wunderbar, ich bin begeistert, was du willst. Aber ich will dir zeigen, wie man jetzt mehr Glauben. Jetzt hast du nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Die Kündigung im Haus. Jetzt ist die Katastrophe. Und jetzt, was machst du? Du bist in so Grenzbereiche. Weißt du, um Glauben, was die Kraft des Glaubens vermag, musst du Grenzbereiche erreichen. Und an die Grenze kommen, des Möglichen, des Machbaren. Jetzt läuft nichts mehr. Und jetzt, wenn du jetzt am Ende mit deinem Latein bist, da setzt der Glaube ein. Und du steigerst dich. Dann lernst du für 5 Mark zu glauben. Und wenn du für 5 Mark glauben kannst, kannst du auch für 10 Mark nachher glauben. Und wenn du für 10 Mark glauben kannst, kannst du für 100 Mark glauben. Und so weiter. Und wenn du für 100 Mark glauben kannst, kannst du auch für 1000 Mark glauben. Und dann merkst du plötzlich, die Grenzen werden erweitert und erweitert und erweitert. Ich kann jetzt mehr und mehr glauben. Jetzt kann ich schließlich das Unmögliche glauben. Ich kann sogar glauben, dass Gott die Fenster des Himmels aufmacht und Geld runterkommt. Das kann passieren. Das ist drin, aber unser Glaube muss wachsen. Und der Glaube kann nur wachsen durch Herausforderungen. Wenn du keine Herausforderung hast, verkalkt dein Gehirn. Ja, Wahrheit. Wenn wir die Organe, die Gott uns gegeben hat, nicht gebrauchen, gebrauche 7 Monate deine Füße nicht und du kannst nicht mehr laufen, brauchst einen Rollstuhl. Gebrauche deine Hände ein halbes Jahr und die sind lahm. Und gebrauche deinen Kopf mal ein Jahr nicht. Ich habe schon Schwierigkeiten, wenn ich einen Monat nicht predige oder eine Woche. Schon mit einer Woche habe ich schon Schwierigkeiten. Komme ich aus der Routine raus. Oder ein Musiker, der seine Trompete, hat plötzlich keinen Ansatz mehr. Gebrauche das Instrument, das Gott dir gegeben hat. Und für den Glauben hat Gott auch ein Instrument in uns gegeben. Wenn wir dieses Instrument nicht gebrauchen, dann liegt es brach und verkümmert es. Und deshalb heißt es, erwecke die Gabe, die in dir gegeben ist. Und du sagst, Herr, ich möchte mehr Salbung haben. Ich möchte gesalbt werden. Oh, Herr, salbe mich. Bete, bete ruhig weiter so. Aber weißt du, was du dann kriegst? Leid, Schmerzen und so weiter. Da kommt all das, da kommt die ganze Ladung, kommt auf dein Leben herab. Aber dann merkst du plötzlich, Halleluja, immer wieder kommst du dann nach oben wie ein Maulwurf. Und kommst vor. Wie ein Maulwurf und bist wieder draußen und findest wieder einen Weg irgendwo. Aber weißt du bittest um Salbung und das muss irgendwie sich herauskristallisieren. Gott hat einen Preis für seine Vollmacht. Gott und für seine Salbung und von nichts kommt nichts. Und diese Dinge, deshalb sind die Krisen da. Also die Krisen ist nichts Befremdliches, was Komisches und du bist kein Sünder und von Gott verworfen. Im Gegenteil, du kannst Gott danken. Luther hat einmal gesagt, keine Anfechtung ist die schlimmste Anfechtung. Keine Anfechtung haben ist die schlimmste Anfechtung. Also wenn du keine Anfechtung hast, wenn du nicht weißt, wovon ich heute Abend spreche, dann stimmt es mit deinem Leben vorn und hinten nicht. Genau das ist es. Stimmt mit deinem Leben was nicht, da muss was passieren. Der Druck im Leben bringt dich zum Herrn nahe. Weißt du, da bete ich. Ich bete sonst nicht. Also ich muss euch ehrlich sagen, also als Christ, so als junger Christ, ich wusste nicht, wie bete ich richtig. Wusste ich nicht. Aber weißt du, wenn ich Probleme hatte, dann wusste ich, wie ich zu beten habe. Und die Not lehrt uns beten. Der beste Lehrer, Gebetslehrer, die beste Gebetsschule ist die Not. Schwierigkeiten. Lass das Haus brennen. Da muss man den Leuten nicht sagen, was sie tun müssen. Lass Dinge passieren, lass etwas Negatives geschehen, lass jemand untergehen. Und da werden sie schon irgendwas finden, wie sie sich retten. So, da werden wir Wege und Möglichkeiten finden. Die Not lehrt bringen. Beten. Die Not bringt uns zum Wort Gottes. Plötzlich fängst du an, die Bibel zu stehen. Jetzt will ich wissen, also wie komme ich hier aus der Sackgasse raus? Und du beginnst die Verkehrszeichen Gottes zu studieren. Die Not lehrt, aufs Wort zu merken. Die Not erübrigt das alles, was der Herr Pastor, Herr Bischof und Herr Priester und all diese Leute nicht schaffen. Das macht die Not. Krisen. Krisen sind sehr, sehr hilfreich. Sogar, ich würde sagen, fast vom Heiligen Geist. Das ist jetzt überspannt. Du sagst, nein, also bitte, Gott verschone mich vor Krisen. Ja, dann wirst du nicht wachsen. Ohne Krise wirst du nichts wachsen. Der Mensch ist anfällig für billige Krisenlösungen. Der Mensch ist anfällig für billige Krisenlösungen. Deshalb ist die Verführung so schlimm, weil da verspricht jemand Glaube an Gott und es ist alles wunderbar. Wer das sagt, also Leute, der ist ein Irrlehrer. Das ist nicht wunderbar. Da musstest du erstmal unten durch. Es gibt keine Patentrezepte, Schnelllösungen. Und wir sind natürlich in unserer Fastfood-Gesellschaft. Wir sind auf Schnellkochtopf, Schnellimbiss, Schnellverfahren und so weiter. Alles ganz schnell, muss ganz schnell gehen und schon passiert. Nein, es muss erkämpft werden, es muss verdaut werden, es muss verarbeitet werden, es muss eingeordnet werden in unserem Leben und dergleichen. Krise, und wir werden mal fertig damit, das ist mein Thema. Wir haben täglich Krisensituationen. Lass uns ganz ehrlich sein und uns nichts vormachen. Die Welt und dein Leben, unser Glaube ist in einem Gärungsprozess. Da gärt es, da gibt es Spannung. Wir stehen unter Druck. Ja, genau. Wir stehen alle unter Druck. Unter Spannung. So, Krise ist eigentlich Höhepunkt. Wenn du sagst, ich habe eine Krise, dann hast du einen Höhepunkt in deinem Leben erreicht. Und das ist die Frage, wie geht es weiter? Jedes normale, gesunde Kind muss Kinderkrankheiten durchmachen. Okay? Alle haben Kinderkrankheiten durchgemacht, so fast alle. Weißt du, was schlimm ist, wenn man Kinderkrankheiten im Alter bekommt? Ich habe mit 28 Jahren Mumps bekommen. Und ich habe das nicht so ernst genommen, bin rückfällig geworden. Ich hätte die Wände hochsteigen können. Kinderkrankheiten im Alter ist was Furchtbares. Und ich wünsche niemand Kinderkrankheiten im Alter. Kinderkrankheiten sollten am Anfang durchgemacht werden, die gehören dazu. Die Kinderkrankheiten des Glaubens, die sind auch dazu da. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass jeder Christ, jeder, der gläubig wird, Kinderkrankheit im Glauben durchmacht. Dass er mal geschüttelt wird, angefochten wird. Du bekommst eine Heilung, Gott hat dich angerührt und jetzt... Ich sage euch, wenn wir für Heilung beten, ich will euch die Wahrheit sagen, wenn ich für die Heilung mit dir bete, ich habe noch nicht Amen gesagt, es wird 7-mal schlimmer wie vorher. Wenn das so ist bei dir, dann war es eine göttliche Heilung. Amen. Warum? Weil der Teufel versucht mit aller Macht deinen Glauben zu erschüttern. Alles Humbug, alles Hirngespinst, alle Suggestion, alles, was redest du nur, alles ein. Er will dich erschüttern und wenn du sagst, dennoch, ich glaube dennoch, Gott hat mich geheilt und ich gehe nicht auf Fiebermessen, auf Temperatur und auf Gefühl. Ich gehe auf sein Wort. Er hat gesagt, in seine Wunden vor 2000 Jahren bin ich geheilt. Amen. Teufel, rutscht mir den Puckel runter. So, genau. Ich reagiere nicht. 7-mal schlimmer. Das Typische in der Bibel ist, es wird immer 7-mal schlimmer. Wenn es 7-mal schlimmer wird, dann darfst du Halleluja sagen. Das ist, in der Krise sollten wir Halleluja sagen. Genau das ist, ich habe schon so erwartet. Ich weiß, dass es so kommt. So, angenommen, du empfängst den Heiligen Geist und betest in neuen Zungen. Und dann kommen alle möglichen Gedanken. So viele Gedanken hast du noch nie in deinem Kopf gehabt, was da jetzt plötzlich nach solch einer Erfahrung kommt. Dann fängst du an, kritisch zu werden. Da kommen Leute und erzählen dir alle möglichen Mehrleins. Und weißt du, plötzlich ja, stürzt eine ganze Welt in dir zusammen. Das ist ein Zeichen, du machst jetzt eine Krise durch. Du bist kurz vor dem Durchbruch. Ich sage euch auch warum. Der Teufel ist ein gefallener Engel. War der Lichtengel, der schönste Engel. Er war Luzifer. Er war also der Thronengel. Und der gefallene Teufel hat Energie. Auch wenn er hier noch so flach liegt. Er hat Energie. Er strahlt. Deshalb kann er sich noch immer als Engel des Lichts verstellen. Er hat noch genug Energie, um dir zu zeigen, guck mal, was ich bin. Und im ersten Moment bist du geblendet. Aber ich darf dir eines sagen, alles, was vom Teufel kommt, das nimmt ab. Bleib stehen, lass dich nicht erschüttern. Halte durch. Das nimmt ab und du bist Sieger. was von Gott kommt, kommt ganz klein. Bei Gott kommt nicht gleich gewaltig und mächtig. Von Gott kommt das ganz klein, geringe, das geringe, wie ein Weizenkorn. Und das geht Stück für Stück auf und wird größer und größer. Vom Teufel, vom Negativen, das wird einmal massiv, siebenmal schlimmer. Bevor die Sonne den Schein verliert, wird es nochmals aufblühen oder aufglühen und dann verlöscht das Licht. So wird es ganz groß und dann fällt es in sich zusammen, es hat keine Kraft. Das Negative, das ist im ersten Moment massiv. Wie Mount Everest steht vor dir, so ein riesiger Berg. Aber dann bricht er in sich zusammen und zeigt sich, es ist gar nichts gewesen. Und deshalb, du musst nur 5 Minuten länger durchhalten. Das ist Bewährung. 5 Minuten länger, gar nicht viel. Nur 5 Minuten dich nicht erschüttern lassen, stillstehen. In der Bibel heißt es, seid stille. Wisst ihr, das ist das große Wunder, wenn du Krisen hast, dich ruhig zu verhalten, die Nerven, den Kopf nicht zu verlieren. Heute würde man sagen, cool zu bleiben. Das ist in der Krise wichtig. Wie meistere ich erfolgreich meine Krisen? Ich habe es gelernt, einfach jetzt am besten schlafen gehen, Baldrian nehmen oder ganz stilles dann gar nichts machen. Gar nichts machen. Lass noch mal. Die verschießen schnell ihr Pulver. Und die sind schnell am Ende. Die schaffen das nicht. Nämlich das Negative hat keine Durchhaltekraft. Ich kann studieren. Ich kann dir so viele Beispiele nehmen, dass das Dämonische hat kein Durchhaltevermögen. Steh einfach still für ein paar Sekunden. Du wirst sehen, was dann passiert. So, selbst wenn der Wind dir entgegen ist. Der Wind hat nicht so viel Puste, dass es dich umwerfen kann. Also, du wirst es schaffen, dank der Hilfe Gottes. Krisen, Höhepunkte, die sind da und jetzt über den Gipfel. Jetzt geht es dem Ziel entgegen. Jedes normale Kind macht Kinderkrankheiten durch und auch jeder Mensch, denn wir sind ja unfertige Wesen. Du und ich, wir sind unfertige Wesen oder bist du schon vollkommen? Also ich merke, ich kann mich immer noch verfeinern, mich immer noch veredeln, mich immer noch verbessern. So, wir sind unfertige Wesen und jetzt wirklich erfolgreich die Krisen zu meistern, ich muss bereit sein, Dinge aufzugeben, zu lassen, die nichts waren oder die mir auch nützlich und gut waren, dass ich mich einfach von Dingen trenne. Die waren gut, als ich noch ein Baby war. Oh, da habe ich meine Flasche gesucht. Oh, die mochte ich. Ich weiß noch, ich muss schon alt gewesen sein. Also man kann sich so auf 4, 5 Jahre erinnern, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Meine Mutter hat mir den Schnuller weggenommen und den haben sie aufgehängt, ganz hoch oben. Ich war mit dem Besenstiel, habe ich versucht, den Schnuller zu holen. Die wollten mich abgewöhnen vom Schnuller. Und er hing da, es war so ein schwarzer Schnuller, das weiß noch wie heute, das sehe ich noch, diesen Schnuller, aufgehängt. So, aber stell dir mal vor, ich würde heute mit dem Schnuller durch die Gegend laufen. Der Schnuller hat seine Zeit gehabt. Alles hat seine Zeit in unserem Leben. So, und wenn ich das nicht gelernt, und was für eine Krise es war, mich von dem Schnuller loszuwerden. Also ich empfinde heute noch, also meine Eltern müssen große Probleme mit mir gehabt haben, wegen diesem Schnuller. Die haben so ganz hoch aufgehängt, wie der Vater da mit der Leiter dahin gekommen ist. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, der hing fast an der Decke. Fast an der Decke. Und ich muss gucken, da hängt er jetzt. Du musst dich jetzt davon trennen. Du musst dich davon trennen. Das ist eine Krise. Ich konnte nicht einschlafen, fing ich den Daumen an zu lutschen. Ich habe versucht, nach Ersatz zu suchen, dass mich davon abgewöhnt. Ich will nur sagen, das habe ich irgendwie noch erlebt, das liegt in meiner Erinnerung drin. Abgewöhnung. Und so gibt es fortlaufend Krisen in unserem Leben. Ja, Gott gibt und Gott nimmt wieder weg. Das war gut für ein Stück weit für unser Leben und dann nimmt es weg. Das ist mit vielen in unserem Leben so. So, Krisen sind Anpassungen, dass wir uns ständig an neue Situationen anpassen. Und deshalb haben wir Krise kommt, weil wir Anpassungsprobleme haben. Entweder ist es zu groß oder zu klein noch, es stimmt was nicht und dergleichen. Und Gott will uns helfen, dass wir hineinwachsen. Ja, plötzlich wachsen wir in diese Kleider, in diese Garderobe hinein und was es auch immer sein mag. Wer Konflikten und Krisen aus dem Weg geht, der stürzt seinen Reifungsprozess. Der schadet sich selbst mehr, als er denkt. Und er muss sich nicht wundern, wenn er geistlich zugrunde geht. Wer den Krisen und Konflikten aus dem Weg geht. Es gibt ein schönes Lied von Friedrich Rehder. Harre meine Seele, harre des Herrn. Und da ist die Rede, größer als der Helfer kann die Not ja nicht sein. Harre des Herrn, meine Seele. Gott ist größer als die Not. Gott ist stärker als die Not. Deshalb harre meine Seele. Und wenn du jetzt in eine Krise hineinkommst, du solltest jetzt Gottesvertrauen entwickeln. Ich bleibe an meinem Gott. Ich halte fest an der Verheißung. An das Wort, das er mir gegeben hat, an das prophetische Wort. Ich halte mich fest. Und vielleicht musst du mal in dein kleines Heftchen nachblättern. Was hat mir Gott vor 10 Jahren gesagt oder vor 5 Jahren gesagt und so weiter. Ich denke, es ist manchmal wichtig, wenn du in Krisen kommst, dass du so deine alten Notizbücher wieder vorholst. Was hat Gott zu mir gesagt? Ich werde nie vergessen, Frau Stadler, kriege in der Urlaubszeit, wollte in Urlaub fahren, kriege eine Postkarte, Pastor, können Sie nicht kommen und mit mir beten. Ich komme hin zu der Frau Stadler, mache die Tür auf, wandelnde Leiche, blass, käsebleich, Trainingsanzug, Haare ganz wild, also schon wirklich am Ende. Sage ich so, Frau Stadler, was ist los, was fehlt Ihnen? Dann sagt sie, der Herr Doktor ist in Urlaub gefahren und hat gesagt, er weiß nicht, wenn er zurückkommt, ob er mich noch lebend antrifft. So, und als ich die Frau gesehen habe, bin ich gar nicht mehr ins Zimmer rein. Im Flur habe ich mit ihr gebetet. Und dann hat sie gesagt, vor 25 Jahren hat sie eine Verheißung bekommen, du wirst gesund werden. Und dann ging es abwärts und abwärts und abwärts und in ihrem Leben eine Katastrophe nach der anderen. Und sie hat vor 25 Jahren ein Wort von Gott bekommen. Nicht gläubig, kein Christ. Aber irgendwo, Gott wird sie gesund machen. Jemand hat es ihr gesagt oder mitgeteilt in irgendeiner Art und Weise. Du wirst gesund werden. Und jetzt passiert dieser Moment und jetzt ist sie am Ende, der Arzt geht in Urlaub. Wir brauchen manchmal solche Situationen, sonst wachen wir gar nicht auf. Der Arzt muss sagen, also weiß ich nicht, ob ich sie noch antreffe, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht treffe ich sie, vielleicht treffe ich sie nicht. Das ist ein Schock für die gewesen. Das war Ernüchterung für sie. Ja, jetzt der Pastor. Und dann irgendwo hat sie so Zettel bekommen, wo sie erfahren hat, dass sie für Kranke beten und hat mir dann geschrieben. Ich habe mit ihr gebetet. Und in der Regel mache ich so, wenn ich jemanden zu Hause besucht habe, dann nach einer Woche, 14 Tage schaue ich nochmals vorbei, wie geht es diesen Leuten oder was ist passiert oder wie auch immer. Klingel ich wieder an derselben Türe und da macht mir eine Frau auf und grüßt mich und sagt, ich möchte Frau Stadler sprechen. Ich dachte, ich habe die Tochter vor der Tür. Es war sie, total verändert. Inzwischen ist noch etwas passiert. Ich muss euch noch was sagen. Ich habe mit ihr gebetet, bin gegangen. Ich war froh, dass sie so schnell wie möglich weg war. Denn so viel Elend auf einem Haufen habe ich wirklich nicht gesehen, was ich dort bei der Frau Stadler gesehen habe. Dann war ich fertig mit dem Gebet. Aus dem Flur macht sie noch Schlafzimmertür auf und sagt, was soll ich mit den Medikamenten machen? Da war der ganze Nachtkasten, also der ganze Bettkante. Sie hatte so Ablagestelle gehabt auf der Bettkante, alles voll mit Medikamenten. Eine halbe Apotheke hat sie gehabt. Was soll ich mit den Medikamenten sagen? Ich bin sehr vorsichtig. Ich sage weder so noch so. Ich sage, wir haben miteinander gebetet und das überlasse ich Gott, was Sie damit machen und Ihnen. So. Und jetzt passiert Folgendes. Ich bin zu Hause, klingelt bei mir das Telefon. Der Herr Stadler ist am Telefon. Sagt, Herr Matudis, Sie waren doch heute da. Habe ich gesagt, ja, ich war heute da bei Ihrer Frau. Wir haben gebetet, Ihrer Frau geht es bestimmt nicht gut. So, ja, aber was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Ich komme nach Hause, meine Frau ist gerade noch die letzten Medikamenten, alles in die Toilette abzuschütten. Wenn sie stirbt, ich zeige sie an. Oberkriminalinspektor war er von der Stadt Stuttgart. Ich bringe sie ins Gefängnis. Er sagt, wissen Sie, ich habe Ihrer Frau nichts gesagt, fragen Sie Ihre Frau, ich habe mit ihr gebetet und ich überlasse Gott die Ergebnisse. Ich bin nicht zuständig für die Ergebnisse, was passiert. Ich habe meinen Dienst getan, wenn Sie die Medikamente haben die letzten 25 Jahre der Frau nicht geholfen und was soll's, also mehr wie sterben kann sie auch nicht. So, ich bringe sie ins Gefängnis, warten Sie mal, der Stadler ist schon längst tot. Die Frau Stadler lebt heute noch. Aber was ich sagen wollte, vor 25 Jahren hat sie ein Wort bekommen, von einem Menschen, einem lieben Menschen, du wirst geheilt werden. Denk drüber nach, vielleicht hast du auch so ein Gotteswort bekommen. Du hast Gänsehaut gekriegt, als du das gehört hast. Das hat dich erschreckt. Irgendjemand hat dir gesagt, du wirst geheilt werden oder du kommst aus der Sache raus und du warst ganz, oder vielleicht hast du geträumt. Irgendeine Botschaft bekommen aus dem Jenseits. Kram diese alten Weissagungen raus oder Prophezeiungen raus, die über dein Leben gegeben worden sind. Und du wirst sehen, Gott ist treu, Gott steht zu seinem Wort. Und dann wirst du plötzlich die Krise ganz anders meistern können. Die Konflikte lösen. Harre meine Seele, harre des Herrn. Vertrau einfach Gott, gib nicht nach. Wenn du nicht nachgibst, wird die Krankheit verlieren. Wenn du nicht nachgibst, und stehst zu deiner Überzeugung, zu deiner Einstellung. Deine Einstellung ist A und O, wie du zu den Dingen stehst. Nicht, was die Krankheit ist und was die Probleme sind. Die Probleme sind Bagatellsache. Das ist Nebensache, existiert nur in deinem Kopf. Und wir sind die da überwinden. Der Wind ist dir vielleicht entgegen, aber du hast ja den Herrn Jesus Christus da. Und deshalb, ich ermutige dich, konzentriere dich nicht auf deine Gefühle heute Abend. Was du fühlst oder was sonst alles in deinem Leben passiert. Sei kein Gefühlsmensch. Spule dich um und fange an, ganz positiv dich auf den Herrn einzustellen. Gott hat es gesagt, und wenn du das noch nicht gehabt hast, dann komm her, ich werde mit dir beten, lass uns einen Termin machen, wir werden miteinander sprechen, Gottes Weg suchen, was es auch immer ist, oder lies selber die Bibel. Studier die Bibel und sag, Herr, gib mir ein gutes Gotteswort, ich brauche ein Gotteswort, ich brauche eine etwas Inspiriertes, ich brauche ein Rhema. Nicht nur Logos, ich brauche ein Rhema, ein Gotteswort. Und dann kannst du dich dran halten und kannst sagen, Herr, hier, weißt du, manchmal musst du mit der Bibel, wir heben die Hände hoch beim Beten, aber manchmal, ich mache das auch so, also ich bin ganz ehrlich, hebe ich auch meine Bibel und sage, Gott, hier hast du es gesagt, hier steht es, hier, lest es. Und ich schlage manchmal Gott auf und sage, hier, bitte, Herr, lesen Sie. Oder lies, Herr. Lies, Herr, hier steht es und ich zeige es ihm noch. Weißt du, wir müssen manchmal etwas demonstrieren der unsichtbaren Welt. Wir müssen etwas unternehmen, also wir müssen plakativ handeln und sagen, hier steht es. Und dann wirst du es kriegen, wenn du die Bibel wirklich in die Hand nimmst. Schon das Lesen der Bibel ist ein Segen. Aber ich sage, es ist auch ein Segen, die Bibel in die Hand nehmen und hochzuhalten. Hier steht es. Hier steht es. Lerne, nicht auf deine Gefühle zu achten. Verschwende deine Kraft nicht für Gefühle. Minderwertigkeitsgefühle, Niederlagengefühle, Versagergefühle und so weiter. Nimm dich zusammen einfach und sag, Gefühle hin, Gefühle her. Es spielt keine Rolle. Ich vertraue Gott. Denn die Gefühle sind manipulierbar. Die kommen nicht vom Herrn, deine Gefühle. Die kommen irgendwo anders her. Lauf den Problemen nicht weg, löse sie. Löse die Probleme. Hüte dich vor falscher Sicherheit. Es ist auch sehr wichtig, wie meistere ich erfolgreich meine Krise. Trenn dich von toten Werken. Ich gebe jetzt nur mal Stichworte, meine Zeit läuft mir davon. Trenn dich von toten Werken, was heißt das? Trenn dich von Dingen, die nichts bringen, die dich nicht weiterbringen. Wenn du schon fällst, fall nach vorne, nie nach hinten. Weißt du warum? Denn du fällst schon 1,70 Meter nach vorne. Bist schon etwas weiter nach vorne gekommen. Und wenn du schon fällst, fall immer nach vorne, nie nach hinten. Nur Trick nebenbei. Also so kommst du weiter. Immer nach vorne fallen. Und dann wieder rappelst dich auf. Und ja, nur so kommen wir vielleicht manchmal weiter. Stück weit, über Krisensituationen. Trenn dich also von toten Werken, von Dingen, die nichts bringen, die dich nirgendwo hinführen, die nur Zeitverschwendung sind. Trenn dich von diesen Dingen. Suche nicht äußere Anerkennung. Weißt du, in Krisensituationen versuchen wir immer, gut dazustehen. Nie so die Fassung verlieren und so weiter. Versuche nicht, Menschen zu gefallen. Das ist Quatsch. Von denen kriegst du sowieso nichts. Die sind nur Ballast für dich. Versuche, Gott zu gefallen. Versuche, ihm recht zu machen. Und du kannst Gott nur recht machen, wenn du dir selber recht machen kannst. Wenn du dich selber nicht recht machen kannst, kannst auch Gott nicht recht machen. Versuche, ihm wohl zu gefallen. Sei nicht menschenhörig, sondern gotthörig. Was sagt Gott zu der Situation? Wie sieht er die Lage? Wie beurteilt er die Situation? Sieh die Dinge deines Lebens, sieh diese Krisen, die Spannungen in deinem Leben mit den Augen Gottes. Sehe mal die Dinge von seiner Seite aus. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Mit den Augen des Glaubens fang an, die Dinge zu sehen. Mit der Hoffnung. Mit den Augen der Ewigkeit gehört auch dazu. Denn alles, was hier passiert, eigentlich, ich habe nicht die Zeit dazu zu sprechen darüber, aber alles, was hier passiert, ist nur zeitlich. Wir sind auf die Ewigkeit angelegt. Alle Versuchungen haben hier ein Ende, alles geht vorüber. Vielleicht ist der eine und der andere da große Probleme. Und es ist im Talmud, im jüdischen Buch, ist eine ganz nette Geschichte, im Religionsbuch der Juden. Im babylonischen Talmud, da steht das unter anderem eine ganz kleine Legende, kleine Notiz irgendwo. Da ist der Goldschmied Asaf, der war beim König David in Audienz und der David hat ihn gerufen. Und dann hat der König David ihm gesagt, dem Goldschmied Asaf, mach etwas, wenn ich oben bin, so richtig, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, dass ich wieder auf den Teppich runterkomme. Und wenn ich ganz tief unten im Tal bin, depressiv. David war ein musischer Mensch, Musische Menschen sind sentimentale Menschen, Gefühlsmenschen. Die hätten nie Psalmen schreiben können, wenn er nicht so musisch gewesen wäre. So, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das war sein großes Problem beim David. So, und wenn ich unten bin, dass es mich wieder hochhebt. Und dann läuft der Asaf, der Goldschmied Asaf, so über den Hof und niedergeschlagen, nachdenklich. Was soll ich jetzt dem Vater, unserem König machen? Und da war Salomo schon. Der war noch nicht König, aber er war schon mit göttlicher Weisheit erfüllt. Und dann sieht er den Goldschmied Asaf kommen und sagt, ja, Onkel, was hat der Vater von dir, was ist mit dir los? Du bist heute so traurig. Ja, mein Vater hat was Furchtbares für mich verlangt. Ich soll etwas machen, wenn er unten ist, dass es ihn hochhebt, und wenn er da oben ist, dass es ihn runterholt. Oh, Salomo schaut den Goldschmied Asaf an und sagt, kein Problem, ich weiß was, mach ihm einen Fingerring. Ein Fingerring, einen schönen Fingerring, und grafiere die Worte ein, Gamsa Jova. Wisst ihr, was das heißt? Alles geht vorüber. Und wenn der Vater David himmelhoch jauchzend ist, dann sieht er seinen Fingerring und diese Worte, alles geht vorüber. Diese Hochstimmung geht vorüber. Und wenn er ganz tief unten ist und nicht mehr weiter weiß, verzweifelt ist, er liest diese Worte am Fingerring, die verfolgen ihn. Er ist geringt. So, er ist geringt. Auch das geht vorüber. Auch die Depression geht vorüber. Und ich darf dir heute Abend sagen, alles geht vorüber. Glaubst du das? Ja, lern diese Worte. Vielleicht musst du dir auch so einen Ring anfertigen und eingravieren, wenn du vielleicht so große Stimmungsschwankungen hast. So, gravier das ein paar Buchstaben ein, Kürzel oder sowas. AGV. Das ist egal, was es ist. Niemand weiß es. Vielleicht ist es ein neuer Freund oder Freundin. Alles geht vorüber. Alles geht vorüber. Und das inspiriert dich. Und das hebt dich auf. Vielleicht brauchst du so etwas, damit es dir hilft. Meistere deine Krisen erfolgreich. So, wenn du keinen Ring machst, machst du wenigstens ein Kreuz auf der Hand. Mit wasserfester Farbe, das eine ganze Weile anhält. So, wenn Probleme kommen, immer wieder, alles geht vorüber. Halte dich nicht so sehr auf. Konflikte, die sollen verstanden werden, verarbeitet werden. Ärgernisse. Jesus hat sogar gesagt, Ärgernisse müssen kommen in diese Welt. Ärgernisse müssen passieren. Spaltungen muss es geben. Ja, Leute, guck mal an, das ist alles biblisch. Wir sind schon in der richtigen Gesellschaft heute oder in guter Gesellschaft. All das ist natürlich und normal. Und dann sollte sich das Gute herauskristallisieren. Lerne das alles mit den Augen Gottes zu sehen in deinem Leben. Frag dich, was sagt mir dieser Konflikt, diese Krise, was bedeutet es, was will es und dergleichen, und dann fang an, sie zu lösen. Bewältige diese Dinge, gewinne Oberhand über die Probleme, über die Krisen. Alles ist überwindbar. In Römer Kapitel 12, 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also, erlaube nicht, dass das Böse dich überwindet. Das Böse ist, dass du gegen Gott rebellierst, dass du gegen dich selbst rebellierst, dass du gegen andere rebellierst, gegen das Leben rebellierst. Das ist Sünde, das ist das Böse, Rebellion. Dass du wütend wirst und anfängst zu hassen. Da kommt Groll und Bitterkeit und dann werden deine Gebeine vergiftet. Dein Leben wird vergiftet. Entweder du überwindest oder du wirst überwunden. Zwei Möglichkeiten hast du. Gott hat uns gesagt, wir sollen überwinden. Gott gab uns das Gute. Überwinde das Böse mit Gutem. Fang an, Gutes zu tun. Fang an, jemand was zu schenken. Besuche jemand. Versaure nicht in diesem sauren Saft, in dem du drinsteckst. In diesem Sauerteig. Unternimm irgendetwas. Versuch etwas Gutes zu tun. Fang an, von Jesus zu erzählen, von mir aus. Oder fang an, Bilder zu malen. Fang an, kreativ zu sein. Fang an, Gutes zu tun für dich selbst, für andere, für Gott, für die Menschheit, für die Gesellschaft, für was es auch immer sein mag. Fang an, das Böse zu überwinden. Das Böse zu überwinden. Philipper 4, Vers 11 bis 12 hat Paulus gesagt, ich habe in allem gelernt, beides. Und das ist das normale Christenleben. Ich habe gelernt, worin ich bin, damit ich genügen lassen. Ich kann niedrig sein und ich bin in allen Dingen gewachsen. Bin in allen Dingen stark. Ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Das ist die Situation. Ich kann alles. Ich habe alles gelernt. Das ist das normale Christenleben. Ich kann alles. Krisen erfolgreich meistern. Ein christliches Leben ist, siegreich zu sein. Einfach immer, du wirst geschüttelt. Habe ich euch, glaube ich, das Bild schon erzählt von der Physik. Da hat mein Physiklehrer genommen, ein bisschen Öl rein und dann hat er durchgeschüttelt. Und dann hast du gesehen, zuerst einmal das Wasser und die Öltropfen, die schwimmen kreuz und quer. Aber dann, sobald es ein bisschen ruhig war, war das Fett, hat wieder Oberwasser gehabt. Kinder Gottes, die werden manchmal durchgeschüttelt, aber die Situation ist, sie kriegen immer Oberwasser. Sie schwimmen immer oben. Sie kommen immer nach oben, egal wie. Du kannst nicht untergehen, selbst wenn der Teufel möchte, dass du untergehst, du kannst nicht untergehen, du wirst durchgeschüttelt. Und das sind die Krisen, dieses ständige, permanente durchgeschüttelt werden. Krisen erfolgreich managen, meistern. Zuerst einmal hole deine Motivation immer bei Gott. Hole deine Motivation bei guten Menschen, bei erfolgreichen Menschen. Menschen, die schon in einer Krise waren, die solche Tiefen hinter sich haben. Denn nur die, die solche Tiefen kennen, können auch sagen, wie man rauskommt. Frag also einen, der nicht Erfahrung hat, der noch nichts weiß von Tuten und Blasen, keine Ahnung hat, also noch grün in die Ohren ist, frag ihn nicht. Denn der kann ich nicht sagen, frag doch nicht ein Baby, wie komme ich nach Paris? Nur als Beispiel. Der wird nicht sagen, der wird sagen, wo meinst du ins Paradies? Nein, du bist nach Paris und nicht ins Paradies. So, und der wird dir ganz falsche Auskunft geben oder irgendwelche unlogische Argumente bringen. Aber frag Leute, die den Weg kennen, die jeden Tag fahren, so Fernfahrer. Der wird dir den Weg genau beschreiben können. Und er wird jede Kurve dir beschreiben können. So, motiviere dich bei Gott oder durch Gott. Großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Ist es wahr? Großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Deshalb freut euch, heißt es beim Jakobus, wenn diese Dinge passieren. Große Triumphe können nur durch große Prüfungen kommen. Ein Hippie oder einer, der in meinem Dienst mal zum Glauben kam, der hat plötzlich gemerkt, Mensch, der liebe Gott ist ganz anders, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir vorgestellt, das ist so wunderbar, ich fliege auf Adlers, Flügeln werde ich getragen und dergleichen. Aber dann kommt er zu mir und sagte, Pastor Matutis, ich habe eine ganz merkwürdige Entdeckung gemacht. Gott nimmt niemand in den Himmel, ohne dass er vorher ihn zum TÜV geschickt hat. Gott schickt uns alle zum TÜV. Zur Untersuchung. Und das sind diese Prüfungen, das sind diese Krisen. Und früher fuhr ich alte Autos. Ich habe jedes Mal gebetet, wenn ich zum TÜV gefahren bin. Dreimal gebetet. Und weißt du, wenn ich dann beim TÜV war, dann war ich dabei. Und ich wusste die Schwachstellen von meinem Auto. Ja, so steht er mit der Brechstange von unten oder mit dem Hammer, klopfte die Roststellen durch. Und da habe ich Angst gehabt, komme ich durch, komme ich nicht durch. Zum TÜV. Und ja, Gott nimmt uns erst auf, wenn wir beim TÜV waren. Kein Auto fährt auf deutschen Straßen, der nicht zuerst beim TÜV gewesen ist. Ob es Neuwagen ist oder Altwagen ist. So, alle mussten diese TÜV-Prozedur machen. So auch kein Kind Gottes kommt in den Himmel, ohne das alles erlebt zu haben. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen kommen. Wenn wir dann so diese Leute mit dem eisernen Kreuz sehen, wir wissen das, die haben Kampf gefochten, die waren in Krisensituationen, die haben ihr Leben nicht wert geachtet, die haben bestimmt was Großes getan. Du sollst dich über die zeitweise Erfolgslosigkeit, was du manchmal so in deinem Leben hast, nicht entmutigen lassen. Und das gehört auch zu unserem christlichen Leben, dass wir manchmal komme ich heute nicht durch. Du nimmst Anlauf und Anlauf. Edison, als er Kautschuk erfand oder entdeckt, ist jetzt umstritten, hat es erfunden oder entdeckt. Er hat 17.000 Versuche gemacht, bis er schließlich endlich Kautschuk entdeckte. Bist du bereit, 17.000 Experimente zu machen? Das ist nichts. Und wieder nichts. Und wieder nichts. Und wieder nichts. 17.000 Experimente zu machen, bis du schließlich das entdeckt hast. Er wusste, es muss was geben. Es muss existieren. Du hast den Glauben, du hast die Vision, du hast die Vorstellung. Es muss gehen, aber es geht nicht. 17.000 Experimente. Wenn ich das durchdenke, jeden Tag eines Lebens fast ein Experiment hat er gemacht, bis er schließlich so weit war und entdeckte. Oder jeden Tag 5 Experimente oder mehrere Experimente, bis er schließlich dahinter kam, was ist das? Eigentlich alle großen Entdecker und so weiter, die haben, und Erfinder haben viele Experimente gemacht, bis sie schließlich da drauf kamen. Und als sie dann nachher hatten, hatten sie das Patent. Und Gott will, dass du das Patent des Glaubens hast. Halleluja. Das Patent. Bis du so einen Führerschein hast. Manche haben große Schwierigkeiten mit einem Führerschein. Die sind ein paar Mal durchgefallen, ein paar Mal weitergefahren. Was es auch ist, aber schließlich, ich kenne Leute, die haben es nicht aufgegeben, die haben es weitergemacht und die haben es schließlich doch geschafft, egal, selbst wenn sie 60 Stunden, ich kenne jemanden mit 60 Stunden Fahrstunden und schließlich Führerschein gemacht mit 60 Stunden. Ich kenne aber Christen. Ich habe ein junges Mädchen bei mir in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, 25 Jahre alt, hat einen Autounfall und ich habe sie gewarnt. Ich habe gesagt, Kind, mach nicht diese Dummheit. Aber das Mädchen hat ihr Führerschein abgegeben, weil sie einen Unfall hatte. Sie sagte, sie wird nie in ein Auto mehr steigen. Nur weil sie einmal, und dieser Unfall war nicht mal so schlimm, sie hat nur Blechschaden gehabt. Also gar nicht, dass jetzt jemand gestorben wäre. Nein, sie steigt in kein Auto mehr und sie gibt Führerschein ab. So viele Christen geben ihren Glauben auf, weil sie nur eine Schwierigkeit, ein Problem, weil die Karambolage haben. Und also diese Schwester war für mich so ein Beispiel. So sind oft viele Christen bei irgendeiner Katastrophe, bei einem Unfall oder bei irgendwas aufgegeben. Führerschein. Ich fahre kein Auto mehr. Diese Frau habe ich später mal nach Jahren besucht und dann sagte, wie glücklich wäre ich gewesen, wenn ich heute noch meinen Führerschein hätte. Jetzt muss sie andere bitten, wenn sie irgendwo hinfahren will. Jetzt ist sie abhängig. Aber ich habe gesagt, versuchst, vielleicht kriegst du wieder deinen Führerschein. Du hast ja abgegeben, du hast ja nicht zu Schulden kommen lassen. Aber sie hat Führerschein hiermit mit einer Erklärung abgegeben, sie möchte kein Auto mehr fahren. Nur durch eine Erschütterung. Wir sind nicht von denen, die da weichen, heißt es in der Heiligen Schrift einmal. Kinder Gottes sind nicht nachgiebig. Die sind unnachgiebig. In der Krise. Einfach stur schalten. Sagen Widerstand und Widerspruch. Widerstehe ihm fest im Glauben. Sagt nein, danke, mache ich nicht mit, gehe ich nicht mit. Glaube ich nicht, akzeptiere ich nicht. Ich nehme das nicht an. Annahme verweigert. Wie auch immer, erfolgreiche Menschen, die ihre Krisen managen, sind Menschen, die anders denken, die anders handeln, als man gewöhnlich in einer Situation wie diese handelt, die anders reagieren, die sich nicht da wegen jedem Kratzer gleich aus der Fassung bringen lassen oder wegen einer Beleidigung oder wegen einer falschen Reaktionen. Nein, die stehen unerschütterlich. Die nehmen diese Herausforderungen an, auch Stresssituationen. Sie behalten immer klaren Kopf. Krisen. Meister erfolgreich deine Krisen. Mach aus jeder Krise das Beste. Das ist es, wozu ich dich einladen möchte. Deshalb sind die Krisen, dass du besser rauskommst, anders rauskommst, dass du dich verbesserst, eine Verbesserung entdeckst in deinem Leben durch die Krise. Mach aus jeder Krise das Beste. Ja. Mach das Beste aus deiner Krise. Sag, nein, das ist okay, jetzt war das alte, jetzt fange ich von vorne an, jetzt öffne mich für das Neue. Ich löse mich aus der Routine. Deshalb ist die Krise da, dass du dich aus der Routine löst, dass du mal aufwachst. Deshalb schickt Gott Krisen in deinem Leben, damit du aus der Routine, aus dem Trott rauskommst. Von der Schablone dich löst, immer so vorgedachten Mustern. Gott hat mir ein Bild mal geschenkt und dieses Bild möchte ich einfach hier in den Raum stellen. So viele Christen sind Eisenbahnchristen, Straßenbahnchristen, U-Bahnchristen. Die fahren immer nur auf Gleise, immer so festgelegte Gleise, so immer, jeden Tag die gleiche Strecke, die gleiche Richtung, keine Veränderung, nichts. Sie gehen ausgetretene Wege. Sie brauchen immer etwas, was Spur in ihrem Leben gibt. Weißt du, Gott will, dass du auch mal die Gleise verlässt und mal querfeld eingehst und fliegen lernst sogar. Und lebst in neuen Dimensionen, das ist morgen das Thema. So, dass du einfach flexibel bist in deinem Leben. Das ist, was die Krise auslösen will. Flexibilität. Erfolgreich meistern. Die Krise hat eine Absicht, einen Zweck, aus dir einen anderen Menschen zu machen. Den Menschen Gottes, den glaubenden Menschen, den erfolgreichen Menschen. Lass dich nicht abschrecken. und schockieren und lähmen, sondern überleg dir genau und jetzt fang an, ganz anders zu handeln. Dass du nicht nach den Meinungen der Leute diese eingefahrene Schienen fährst, diese Tag ein, Tag aus, die gleiche Strecke, die gleiche Richtung, die überhaupt nichts Neues tut. Und es stinkt langweilig. So ein Leben ist wirklich langweilig, ohne Spannung. Immer das Gleiche. Du kannst so schlafen nebenbei. Und deshalb ist es, warum viele Christen nebenbei schlafen im geistlichen Leben. Die erleben nicht immer das Gleiche. Vielleicht ein bisschen Frühling, Herbst und Winter, sodass das Wetter sie draußen eine. Löse dich aus den Traditionen, diesen eingefahrenen Spuren. Sei so kein Schienenchrist. Sei bereit, was Neues zu entdecken. Weißt du, ich liebe und Gott segne die Leute und schütze die Leute und sei gnädig diesen Leuten. Aber jedes Jahr am gleichen Platz, im gleichen Hotel, beim gleichen Wirt Urlaub machen. Und das schon seit 25 Jahren. Ja, du wirst die Welt entdecken. Weißt du, kein Abenteuer. Die Krisen sind dazu da, dass wir unser Leben bereichern und Reisen bereichert unser Leben. Dass wir einfach flexibel werden und einfach was Neues entdecken. Neue Menschen, neue Situationen. Dass wir plötzlich was Neues hören, was Neues erfahren. Und Gott will was Neues schenken. Gott wiederholt sich nie. Deshalb haben wir Krisen, weil wir träumen. Wir wollen das Alte, unser Sauerkraut, unser Eintopf und Schweinshaxen oder was es auch so sein mag, unsere Buletten, Klopse. So, wenn wir das haben, wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Aber Gott will uns aus diesem Trott rausholen und er will dir mal so einen Tintenfisch geben. Ja, und was ganz Exotisches. Und wenn du einmal so auf den Geschmack, auf dem Exotischen gekommen bist, weißt du, dann werden deine Sinne geweckt. So viele Sinne, bei so vielen Menschen sind die Sinne eingeschlafen. Die sind nicht mehr empfänglich. Die riechen nur noch Buletten. Ich habe nichts gegen Buletten. Aber ich wollte nur sagen, dass so, die sind nur so in eine Richtung programmiert. Keine Veränderung. Oh Gott, schick keine Veränderung. Aber wisst ihr, Veränderung bereichert uns, verschönert unser Leben, schmückt unser Leben aus. Und das sind die Krisen, diese Spannungen. Meine Mutter hat eine Krankheit gehabt, eine ganz schlimme. Die musste so alle Vierteljahr die Wohnung umstellen. Da kamen wir nach Hause, wir haben gedacht, wir haben eine neue Wohnung. Alles umgestellt. Mussten wir unser Bett sogar suchen, wo ist unser Bett geblieben. Aber wisst ihr, die arme Frau hat einfach versucht, ihr Leben so schön wie möglich zu gestalten. Immer mal Abwechslung. Wisst ihr, das Leben braucht Abwechslung. Und so viele Menschen haben keine Abwechslung. Auch geistlich. Immer das Gleiche. Immer der gleiche Speicherzettel. Und das ist bei Liturgie, Gottesdienst mit liturgischen Formen. Immer das Gleiche. Doch weißt du schon, aha, jetzt muss er langsam Amen sagen. Da gab es einen Pastor in Amerika, in Deutschland gibt es sowas nicht, aber in Amerika war ein Pastor, der hat immer eine Angewohnheit gehabt, der hat immer ein Bonbon genommen und so ein hartes Bonbon, sehr hart, weil er hielt und das hat in den Mund gesteckt und dann fing er an zu predigen. Und wenn das alle war, hat er Amen gesagt. So, er hat keine Uhr gebraucht, hat sie mit seinem Bonbon so seine Zeit bestimmt. So, und eines Sonntagmorgens langt in der Tasche, nimmt in den Mund und ja, seine ganze Predigt ist er durch, aber das hat noch was im Mund. Und dann geht er nochmals durch. Die Ältesten sitzen schon auf der Uhr und zeigen, er muss jetzt langsam Schluss machen. So, aber nichts, macht nochmals durch, lässt nochmal singen, so, weil er hat noch was im Mund drin. Und dann wird es doch zu lang und seine Geduld reißt und holt es raus und sagt, Geschwister, müsst ihr entschuldigen, heute habe ich statt einen Bonbonknopf erwischt. Aber ich glaube, aus der Routine raus. Was kann uns der Heilige Geist aus der Routine rausbringen? Wenn wir feste liturgische Gottesdienste haben, alles so fest, also wir wissen schon ganz genau, was passiert, wenn das passiert. Bei diesem Chorus setzen wir so und so ein und dergleichen. Aber der Heilige Geist will seinen Weg gehen. Der Heilige Geist geht nicht nach Programm. Also wir müssen auch manchmal von Programmen lösen, wenn wir wirklich Kinder Gottes sein wollen. Kinder Gottes, die lassen sich vom Heiligen Geist leiten. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Es kann sein, dass wir in 10 Minuten fertig sind. In Argentinien ist eine ganz gewaltige Erweckung in den 50er Jahren ausgebrochen. Da sollte der Pastor kommen nach vorne, kriegt kein Bibelwort. Weiß vom Herrn nicht, was er predigen sollte. Steht vorne, die Gemeinde hat gesungen, Einleitung gemacht. Gott hat ihm, er steht nach vorne und sagt, Herr, ich habe jetzt kein Wort. Und sagt auch der Gemeinde, Geschwister, ich habe gebetet, ich habe alles getan, ich habe von Gott kein Wort bekommen. Und dann steht er vorne und sagt, Geschwister, betet für mich, dass ich ein Wort bekomme. Und er kriegt ein Wort, er soll dreimal auf dem Pult schlagen. Dreimal mit dem Faust auf dem Pult schlagen. Und die Gemeinde nach Hause schicken. Stell dir mal sowas vor, er kriegt von Gott den Auftrag, dreimal und dann die Gemeinde nach Hause schicken. Und die Gemeinde, die ging nach Hause bedeppert. Ja. Gott hat ihnen kein Wort gegeben, der Pastor soll dreimal aufs Pult schlagen. In der ganzen Stadt sprechen sie schon, was das für eine verrückte Gemeinde ist. Der Pastor kriegt kein Wort, muss dreimal aufs Pult von, im Auftrag Gottes schlagen und die Gemeinde nach Hause schicken. Der Gottesdienst hat 10 Minuten gedauert. So. Sonst haben sie 2,5 Stunden gehabt, Gottesdienst. Jetzt, die kommen schon nach Hause, zu Hause, die Leute, die zu Hause geblieben sind. Was, ihr kommt jetzt schon nach Hause? Was ist heute passiert? Ist der Gottesdienst ausgefallen? Nein. Dann reden sie, am nächsten Sonntag kommen sie wieder. Jetzt erwarten sie eine Erklärung vom Pastor, was passiert ist. Der betet wieder, kriegt wieder das Gleiche. Er soll dreimal aufs Pult schlagen und die Leute nach Hause schicken. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Leute sind auf die Knie gefallen, die haben angefangen zu beten. Gott, hast du uns nichts mehr zu sagen, das nur, dass der Pastor dreimal aufs Pult schlagen muss. Also, die haben eine Krise erlebt, eine echte Gemeindekrise. Ja, und die gingen aufs Knie und die haben in kurzer Zeit eine gewaltige Erweckung in Argentinien bekommen. Weil sie sich vom Geist Gottes leiten ließen. Weißt du, Gott geht manchmal ganz ungenierte Wege. Oder David Wilkerson, der soll mit seiner Kirche, mit seiner Gemeinde um die Kirche marschieren. Nicht in der Kirche Gottesdienst haben, sondern um die Kirche ein paar Mal marschieren, wie die Kinder Israel um Jericho. Erweckung in New York, wer es Gott geschenkt hatte. Ja, stell dir mal vor, jetzt die Nachbarn, plötzlich gehen wir da spazieren, mit ein paar Chorusse singend um die Kirche herum. Verrückt. Aber weißt du, Gott gebraucht manchmal verrückte Dinge, um uns normal zu machen. Klingt das komisch? Ich weiß nicht, was normal ist, was verrückt ist. Also das müssen wir herausfinden. Aber die Krise... Gott will uns einfach aus der Routine herauslösen. Gott will uns wieder zu uns selbst bringen. Weißt du, die Krisen sind dazu da, dass wir unser Rückgrat wieder bekommen. Wieder zu uns selbst kommen. Wieder auf uns selbst besinnen. Ich habe ein Kochbuch mal gehabt. Mir hat jemand hier gegeben aus der Nachbarschaft. Ein Kochbuch, und zwar in den letzten Kriegsjahren entwickelt. Was man aus den unmöglichen Dingen kann man wunderbare, leckere Speisen, sogar Schokolade kann man machen. Ohne Kakao. Und was man so alles, die Not macht erfinderisch, die Krisen machen uns erfinderisch, die Krisen bringen uns zusammen, plötzlich Menschen, an die wir gar nicht gedacht haben, meistere erfolgreich deine Krisen, Gott führt plötzlich Menschen zusammen, an die wir gar nicht mal gedacht haben, ja, der auch. Ich habe eine Situation mal in meinem Leben gehabt, ich habe Schwierigkeiten gehabt. Weißt du, lange Zeit wurde in der Christenheit, in unseren Bewegungen gepredigt, Kinder Gottes sind immer siegreich. Immer Halleluja, Glory. Selbst wenn alles brennt und alles krank und alles tot und alles elend ist und so weiter, immer nur von der besten Seite sich zeigen. Immer so tun als ob. So, und das wurde lange Zeit gelehrt und irgendwo habe ich gesagt, Geschwister, heute, also, ich habe heute keinen Sieg. Tut mir leid, könnt für mich beten. Eigentlich solltet ihr mir predigen, statt dass ich euch predige. Und da waren die Leute so entsetzt. Die haben gesagt, was, der hat keinen Sieg heute? Ich habe gesagt, ich bin auch ein Mensch, wie jeder andere auch. Bin auch aus dem gleichen Holz geschnitzt wie alle zusammen. Wir sind aus der gleichen Familie, wir gehören zu der gleichen Sippe. Wir sind Christen und wir dürfen unser Gesicht zeigen. Wir müssen nicht eine Maske aufsetzen. Die Krisen holen die Masken uns vom Gesicht und machen uns vernünftig. Und machen uns transparent. Die meisten Leute sind nicht transparent. Viele Christen sind nicht transparent. Aber wir werden Heilige. Wir werden Heilige, indem wir unsere Masken ablegen. Und wir sind Menschen. Ich habe auch so meine Stimmungen. Und ich habe auch meine Stimmungen. Ich habe mal ein Jahr hier in Berlin, das ist schon eine Weile her, schon einige Jahre zurück. Das war so ein schweres Jahr. Dachte ich wenigstens, es wäre ein schweres Jahr für mich gewesen. Und dann war Silvester, wir haben Silvester immer meistens so Lob- und Dankgottesdienst. Und er hat gesagt, nein, dieses Silvester möchte ich Gott nicht danken. Es war nicht so gut. Ich möchte lieber zu Hause bleiben, im Bett und schlafen. Die Gemeinde kann beten. Ich habe jemanden eingesetzt zum Danken und so weiter. Ich bleibe zu Hause. Ich möchte Gott nicht danken. Habe auch nicht gedankt Gott, weil eigentlich war ich depressiv. Vorher kam ich ins Krankenhaus, Kreislaufstörungen und was weiß ich, obwohl ich ein gutes Herz habe, gesundes Herz habe. Aber irgendwie so Störungen. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Grund zu danken. Habe auch nicht gedankt. Die Gemeinde hat gedankt, ich kam aus der Krise. 1. Januar habe ich wieder gepredigt, voll Power voran. Aber Dankeschön wollte ich Gott nicht sagen, weil ich war traurig. Jetzt bin ich beim Tagesspiegel bei einem Interview. Der Tagesspiegel macht ein Interview über meine Arbeit hier, was sie so alles machen, über das vergangene Jahr. So, das ist so Januar, Anfang Januar oder Mitte Januar, macht ein Interview, quetscht mich aus und fragt. Und dann sagt der Journalist, und das alles haben Sie in diesem Jahr gemacht? Aktionen, wir haben 60 LKWs in verschiedene Himmelsrichtungen transportiert. Wir haben über 400 Tonnen Hilfsgüter in den Ostblock transportiert. Alles diese, in einem Jahr, diese Gemeinde, was wir alles gemacht haben. Wir haben Waisenkinder unterstützt und das alles haben Sie in einem Jahr gemacht. Das muss mir ein Journalist sagen. Ich habe selber nicht begriffen. Ich habe gedacht, ich bin gestresst. Und wir brauchen manchmal solche Krisen, wo uns dann jemand anders, Weltmenschen manchmal sogar, nicht Christen, uns einfach auf die Spur bringen. Und das alles haben Sie geschafft und das alles haben Sie gemacht. Wie haben Sie das gemacht? Weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe. Aber dank der Hilfe Gottes, das hat geklappt. Aber weißt du, wir haben manchmal Krisen. Und Gott erlaubt Krisen. Und Gott prüft die Gemeinde. Gott prüft die Gotteskinder. Deshalb, diese Gemeinde ist eine andere Gemeinde als alle anderen Gemeinden zusammen. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde, die Gott sich baut. Und nicht Menschen, sondern wo Gott die Menschen hinzufügt und Gott die Menschen segnet und dergleichen. Diese Gemeinde ist eine andere Gemeinde. Und ich habe auch etwas ganz was anderes als Gemeinde erlebt. So, ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, überzeugt, in dem ersten Feuer, in dem ersten Enthusiasmus so für den Herrn. Also an Gott darf man nicht zweifeln. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre als junger Pastor und hätte gesagt, ich zweifle an der Existenz Gottes, ich hätte ihn am Schopf genommen, links und rechts eine Ohrfeige verpasst. Was fällt Ihnen ein, an Gott zu zweifeln? Hör mal bitte zu. Ich hätte den schon aufgeklärt, was ihm einfällt, an Gott zu zweifeln. Und dann hat Gott etwas in meinem Leben hineingelassen. Was ganz Furchtbares. Über meine Leber ist eine Laus gelaufen. Ihr wisst ja, was das heißt. Ich habe aus einer Mücke einen Elefant gemacht. So, irgendein Problem passierte in meinem Leben und dann war das passiert. Ich kann nicht mehr beten. Lass meine Frau beten, meine Kinder am Tisch beten. Ich habe sogar meinen Dienst quittiert. Ich kam mir als Heuchler vor. Ich predige Glauben, segne die Leute und selber glaube ich nicht, was ich predige. Zweifel an Gottes Existenz. Wo kann der liebe Gott sein, dass er mich so in die Patsche fallen lässt, dass er sich nicht um mich kümmert, dass er mir nicht hilft? Ich kann beten und er antwortet mir nicht. Den gibt es für mich gar nicht mehr. In so eine Situation kam ich. Vorher habe ich mich erhoben. Da kam jemand in Zweifel und dann habe ich negativ reagiert. Weißt du, Gott lehrt uns. Gott arbeitet an uns und habe gezweifelt. Ich habe meine Frau noch in eine Depression reingebracht mit meinem Zweifel und all diesen Dingen. Und dann kam ich wieder raus. Nach 14 Tagen, 3 Wochen war ich wieder aus dieser Talsohle raus. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da rauskam. Auf jeden Fall, ich kam raus und dann hat man gesagt, ich predige wieder weiter. Ich habe 14 Tage Urlaub gehabt da von der Gemeinde. Ich konnte nicht aushalten. Ich wohnte oben im Haus, habe geguckt, wer wird heute predigen? Wer kommt zum Predigen? Und wer kommt überhaupt in den Gottesdienst? Obwohl ich oben saß, ich konnte es nicht aushalten. Weißt du, man hängt mit der Gemeinde irgendwie zusammen. Okay, ich krieg dann einen Brief nach einigen Wochen, hochinteressant, wie gut Gott ist. Wenn du in der Krise bist, Gott legt eine Last auf, ich habe gelesen beim Jakobus, und er hilft die Last tragen. Gott gibt niemanden auf, auch nicht in der Krise, selbst wenn du in der dunkelsten Finsternis, in der dunkelsten Nacht hineingerätst, Gott gibt dich nicht auf. Kriege ich einen Brief von meinem ehemaligen Bibelschullehrer aus Barbados, Westindien, das ist in der Karibik, 15.000 Kilometer weg von dem Ort, wo ich wohne. Und dann schreibt er über ein paar Ecken, kriege ich diesen Brief zugeleitet. Da steht, liebe Heide, lieber Johannes, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Heilige Geist hat es uns aufs Herz gelegt, von dann bis dann für euch zu beten und zu fasten. Ich gucke in meinen Terminkalender nach, wann war das, wann haben die für mich gebetet und gefastet. Und auf den Tag genau, wo ich nicht mehr gebetet habe, wo ich nicht mehr diente, und genau die Zeit, wo ich meine Zweifel hatte, meine Krise hatte, mitten in der Krise hat Gott 15.000 Kilometer ohne Telefon und Handy und Fax und E-Mail und sonst was, jemand einen Auftrag gegeben, bitte bete für Heidi und Johannes. Und da erinnert sich, was machen die wohl, wo sind die jetzt? Und dann fasten und beten. Und die haben für uns 15.000 Kilometer weiter gebetet und gefasst. Das ist Kommunikation des Heiligen Geistes, weißt du, und das ist so wichtig. Manchmal zeigt Gott dir aufs Herz, jetzt bete für den und den. Dann solltest du für den und den beten, und zwar sofort. Dann braucht es. Das ist kein Zufall, wenn Gott dir irgendjemand aufs Herz legt, auch wenn es ganz verrückt klingt, wenn du schon 20 Jahre die Person nicht gesehen hast oder wie auch immer es plötzlich zeigt Gott, dann ist eine Notwendigkeit da. Der Heilige Geist will, dass jetzt hier gebetet wird. Und wenn du nicht betest, wer soll, dann verreckt diese Person vielleicht. Vielleicht kommt sie nicht durch. Stell mal vor, dieses Ehepaar hätte nicht für uns gebetet. Wer weiß, ob wir durchgekommen wären. Aber die waren Gott sei Dank Gott gehorsam. Während ich zweifelte, hat Gott denen in Barbados Westindien Auftrag gegeben zu beten. Dass, damit die mit ihrem Glauben nicht aufhören und ein Ende machen oder in Sackgasse geraten, nicht mehr weiterkommen. Das ist die Güte Gottes. In der Krise gibt Gott uns nicht auf. Halleluja. Im Talmud ist noch eine ganz interessante Geschichte, gehört auch dazu, wie Gott manchmal uns hilft, sogar mit dem Teufel fertig wird, wie er sogar den Teufel manchmal umdirigiert, damit der Teufel uns nicht so viel Not bereitet in der Krise. Da sind zwei Rabbiner unterhalten sich. Rabbi, was denkst du, wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer gezogen sind? Er sagte, weiß ich nicht. Der andere Rabbi überlegt sich und sagte, ja, ich glaube, ich könnte sagen, wo der Teufel war, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen. Da war kein Teufel da, der ihnen widerstanden hat beim Roten Meer. Dann sagte er, ich glaube, ich weiß. Gott hat dem Teufel den Hiob gegeben. Der war so mit dem Hiob beschäftigt, so, dass er keine Zeit hatte für die Kinder Israel. Gott macht auch das wieder so. Gott hat solche Blitzableiter. Glaubst du es? Gott hat solche, auch in der Krise, nicht nur im Gebet, dass jemand zu Gott die Dinge bringt, sondern auch, dass jemand gerade leidet und der Teufel ist so konzentriert auf die oder auf den Hiob. Denn Hiob ist aus der gleichen Zeit, aus der gleichen Epoche wie die Kinder Israel, als sie aus Ägypten rauszogen. Der gleiche Zeitabschnitt. So, da war er so beschäftigt. Manchmal in der Krise, du hast eine Krise und da bist du so froh, dass niemand dich anspricht, niemand von dir was will, niemand dir was sagt, weil da gibt es noch andere Probleme, die sind noch viel, viel schlimmer. So, die sind so beschäftigt und du wirst abgelenkt und du kommst aus deiner Krise raus und vielleicht an dem anderen und sagst, wenn der das überlebt, wenn der das übersteht, wenn der da durchkommt, also da muss ich mich schämen und mich muss schön dran halten. Also an Hiob jetzt halte ich mich dran. Ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass wir hier lernen, mit unseren Krisen erfolgreich durchzugehen. Und Gott erlaubt Krisen, damit wir Menschen, andere Menschen wieder verstehen. Ich habe euch neulich erzählt von diesem Dienst, da ich habe ja Hiob ja nicht mögen. Hiob war es nicht mein Geschmack. Ich war so wie Martin Luther, ich wollte auch den Hiob gar nicht in der Bibel haben. So, dieses Buch passt gar nicht eigentlich so in meiner Theologie oder lange Zeit nicht hineingepasst. Und dann dieser Hiob hier. Und dann habe ich Autounfall bei Innsbruck, Totalschaden. Und ich habe gesagt, Gott, guck mal, ich habe evangelisiert, ich habe alles dir gegeben, ich habe mich aufgeopfert und so weiter. Und jetzt als Dankeschön habe ich Blechschaden. Das ist Dankeschön. Da komme ich in eine Krise, da dienst du Gott, da opferst dich auf, da bezahlst alles und so weiter. Und dann versagen die Bremsen und fährst da drauf. Der andere hat keinen Schaden, aber ich habe Totalschaden. So ist die Situation. Und er hat gesagt, nein, ich kann es nicht, ich verstehe Gott dich nicht, ich verstehe dich nicht. Aber gerade durch solche Situationen, durch so eine Krise habe ich gelernt, Gott vertrauen. Durch die Krise lernst du Gott vertrauen, entdeckst du neu den Herrn, entdeckst du neu das Wort Gottes und bekommst eine ganz neue Liebe zum Wort Gottes. Du findest Gott wieder ganz neu. Also wir müssen Gott immer wieder ganz neu entdecken und wir entdecken ihn durch die Krisen. Und dann bin ich so in meinem Zimmer, gehe ich auf und ab. Und plötzlich kommt mir ein Wort. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ha, herrlich, wunderbar. Das ist ein gutes Gotteswort. Wo steht's? Beim Hiob, um Himmels Willen. Ich dachte in den Psalmen, aber beim Hiob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Seitdem mag ich den Hiob. So, die Krise hat mich bekehrt, dass ich an den Hiob auch glaube. Und jetzt lese ich den Hiob und habe unheimlich viele Predigten schon aus dem Hiob rausgeholt. Hiob hat mich, als ich das gemerkt habe, plötzlich mich inspiriert. Gott hat mich durch die Krise zum Hiob hingeführt. So, Gott führt uns zu Dingen, die wir gar nicht mögen. Also ablehnen sind und sagt nie, nie. Sagt nie, nie. Sei vorsichtig, sag nie, nie. Sag nie, nie. Ja, das ist ganz arg wichtig. Gott führt dich zu Dingen durch Krisen, dass du dankend annimmst und sagst, ja, das ist es. Sag nie, nie. Krisen sind so Lektionen, praktische Lektionen, machen dich zu einem bewährten Menschen, zu einem gesunden Menschen, zu einem ausbalancierten Menschen. Krisen machen dich zu einem Menschen, ja, der mit beiden Beinen in dieser Welt steht, der nicht auf der Wolke Nummer 7 daherfliegt, sondern wirklich auf dem Teppich bleibt. Das machen dich die Krisen. Die Krisen machen dich zu einem Bewährten. Und wenn du dann betest als Bewährter, dann hört Gott dich als Bewährter. Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Okay, wir wollen ins Gebet gehen und den Herrn heute suchen. Und ich weiß nicht, was deine Krise ist heute Abend, aber wir wollen auf den Herrn schauen.